kommt etwas. Etwas Bluthungriges.
Was ist es?
Der Demogorgon!
Mann! Wir sind geliefert.
So, einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer hier an den Endgeräten. Wir sind's wieder, eure Fan-Favorites. Und wir sitzen hier in einer mittlerweile fast schon legendären Besetzung, denn unser lieber Freund Andreas Engelhardt, der entwickelt sich immer mehr vom normalen Gast über den Premium-Gast zum Stamm-Podcastler. Mal gucken, ob er sich auch heute in der, wie ich glaube, fünften Ausgabe der Fan-Favorites, es ist korrekt, Wahnsinn, mathemäßig gut aufgepasst, dass er sich heute wieder gut macht. Und als kleines Korrektiv, ja, damit der gute Andi hier nicht so über die Stränge schlägt, sein Lieblingskollege Philipp Schleinig ist hier am Start. Er sitzt dann, guckt wieder noch in sein Tablet, weil er sich gerade nämlich überlegt hat, was wir heute für ein News-Thema machen, weil wir uns überlegt haben, es ist 18.02 Uhr, wir müssten mal diesen Podcast aufnehmen. Was machen wir denn für News? Keine Ahnung, keiner hatte irgendwas. Deshalb machen wir heute ein bisschen privaten Talk. Und
wir machen richtig deep.
Und machen so ein bisschen deep gleich, ja. Von daher, zieht euch warm an, es wird deep. Und jetzt kommt erstmal das obligatorische Jingle. So, das Jingle ist zu Ende. Das ging mal wieder fix. Während wir das nämlich aufzeichnen, machen wir nur eine winzige Pause von so einem Sekündchen, damit der Techniker Severin, in diesem Fall seiner Vertretung Tobi, möglichst viel Stress dabei hat, das da reinzupringeln, weil wir einfach Assis sind. So, ich möchte mich ganz am Anfang, bevor ich die Herrschaften hier zu Wort kommen lasse und mich endlich mal ein bisschen meinen Redeschwall wieder beende, möchte ich mich sehr gerne bedanken bei Okidoki, der unter den Artikel geschrieben hat, Kurwa, Marek, ich hätte es irgendwie voll drauf. Ich weiß nicht, ist das ernst gemeint oder nicht? Falls ja, vielen Dank, falls nicht, fand es trotzdem geil. Nochmal fettes Merci und ja.
Marek, natürlich ist das ernst gemeint. Was
ja, meint. Freut mich sehr. Also wollte ich mich auch noch gleich mal bedanken. Also nicht nur die Kommentare auf YouTube werden gelesen, auch die auf unserer Seite.
Wir haben mal ganz ehrlich, mit so einem Ausdrücken musst du ein bisschen vorsichtig sein, weil ich habe gerade heute erst gemerkt, dass ihr bei iTunes noch keinen Explicit-Button habt. Denk mal darüber nach.
Wir haben keinen Explicit-Button?
Nee. Was bedeutet das?
Das ja. Braucht man das?
Dass wir ja, 18 sind oder so. Wirklich?
Na, ja, wegen was? Na, so einfache Wörter, die
Kurva?
Ich jetzt nicht. Ja, vielleicht.
Ist es aber.
Aber das Problem ist, das ist halt immer noch also Giga Games so, ne? Wir sind immer noch in dieser Games-Sparte, obwohl da nichts mehr kommt. Wir sind eigentlich, Prost. Wir sind jetzt Radio Giga. Prost, Prost. Da müssen wir eigentlich mal, also, aber mich würde auch mal interessieren, wie viele Leute uns eigentlich über iTunes hören. Das könnt ihr ja mal in die Kommentare packen. Also wirklich, wo ihr. Nee, pass auf.
Schätzungen.
Nee, wo ihr unseren Podcast hört.
Ja, sagt
also, ihr werdet wahrscheinlich dann unter dem YouTube-Video kommentieren und dann liegt es natürlich nahe, dass ihr auf YouTube hört. Aber kann ja auch sein, dass ihr einfach zum Kommentieren auf das YouTube-Video kommt und das woanders hört.
Genau,
aber
falls ihr das super kompliziert drauf seid könnt, und das tut, schreibt es uns.
Ja, sagt das mal. Das würde uns mal interessieren.
Ja, auf jeden Fall.
Oder und ob wir einen Explicit-Button brauchen.
Ja, weil wir wegen explizitem Content.
Ja, so ein einfaches F-Punkt-Punkt-Punkt kann dann schon reichen, ne?
Wirklich? Also für was? Wenn man das verbannt? Fliegen wir dann bei iTunes raus?
Also wenn die Stichproben machen und dann sehen, da ist so ein Wort, was dir nicht gefällt, dann zack,
kann man ja, dazu muss man
also du kommst mal irgendwie wieder zurück, werden. Weil ich habe das gerade erst heute über Radio Nukular mitbekommen. Die wurden anscheinend mal bei
Nukular.
iTunes.
Nukular, das Wort heißt Nukular.
Ja, der Gag von hier halt.
Nee,
die auch. Wurden halt mal gesperrt bei iTunes und sind jetzt aber wieder zurück. Also irgendwie muss es dann doch gehen, aber ich weiß nicht, ob du dann halt die URL einfach ändern musst.
Um das Ganze nochmal neu zu beantragen. Es
muss doch irgendjemanden geben, der diesen Kanal auch verwaltet. Vor allem, da müsstest du ja dann auch die Downloadzahlen eigentlich überprüfen können.
Nee.
Nicht, dass ich jetzt irgendwelche Kommentare abwürgen will. Schöne Aktion.
Nee, wir haben das ein paar Mal probiert, glaube ich. Also ich glaube, der Einzige, der noch irgendwie eine Ahnung hätte, wobei das auch schon sehr schwammig ist, ist Severin. Und das wurde, glaube ich, damals zu Zeiten angelegt, wo die jetzt alle weg sind. Deswegen,
okay.
Solange es da kommt, sind wir, glaube ich, glücklich. aber pff,
wie man sonst gehen wir zu Spotify.
Ja, das wäre schön. Oder
hallo,
Radio 1,
da ist noch was frei. Herr Spotty und Herr Fei, wenn ihr uns zuhört, ne, ihr habt ja gerade einen sehr geilen Podcast am Start.
Ja.
Aber ne, der Sonntag ist natürlich klar, fest und flauschig. So einen Mittwoch könnte man ja auch mal was bringen.
Das stimmt. Und vor allen Dingen, da Jan Böhmermann sehr oft was Filme und Serien betrifft, in gefährlichem Halbwasser rumschwimmt. Also ich erlebe es öfter mal, dass wenn er irgendwas über Serien redet, dass da immer irgendwas falsch ist. Also grotesk falsch.
Aber den Ausdruck gefährliches Halbwasser habe ich auch nicht gehört.
Das habe ich gerade gefunden. Das kommt aus dem Sächsischen. Da heißt es gefährliches Halbwasser.
Ach so.
Halbwasser. So. Marek, wie geht's dir denn?
Ja gut, mir geht's gut. Ich bin ganz gut drauf. Ich hatte mal statt 2 Wochenendtagen 4. Ich hatte mal ein verlängertes Wochenende gemacht und war in meiner alten Heimat in Göttingen. Denn an alle Hörer, die es noch nicht wussten, das ist meine Hometown. Genau, ich bin mit Göttingen gefahren, habe My Hometown dort aufgedreht.
Das ist geil, das mache ich auch mal, wenn ich das nach St. Gölte fahre. Mega geil. Machst du das auch? Machst du wirklich?
Also ich habe es witzigerweise diesmal nicht gemacht,
weil ich mein Hometown
nicht mit. Ich hatte das nicht mit. Also ich habe da irgendwie nicht dran gedacht, aber wenn ich es mit habe, dann mache ich's.
Ja, ich auch.
Und dann wird es super geil.
Andi, dein 5. Mal bei uns. Dein 5. Mal jetzt schon.
Ja. Was, ist das so ein Jubiläum schon?
Ist das
sowas wie Silberhochzeit?
Fünf ist, glaube ich, schon.
Ist eigentlich ein Geschenk.
Du bekommst das Renouvelle Möbelöl. Da kannst du dem was einölen, Mensch.
Ja. Aber das 5. Mal, was ist der Unterschied zum 1. Mal? Das tut nicht mehr so weh.
Ja. Siehst du, genau für sowas brauchst du den Explicit-Buff.
Piep,
weißes Stück A.
Content.
Der Unterschied zum 5. Mal. Es ist einem einfach alles irgendwann egal, ne? Also wie mit allem im Leben.
Also hast du
irgendwann schwimmt einfach die Leidenschaft. Jetzt ist es nur noch so ein. Man zieht es hier halt irgendwie durch, den Bums, und siehst den Explicit-Button. Und hofft darauf, dass irgendwann das Ende kommt, aber
sonst. Hast du den Respekt verloren?
Welchen Respekt?
Okay. Aber du hast ja auch die Kommentare beim letzten Podcast gelesen.
Ja,
und da war ja zum Beispiel muss ich sagen, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war, aber da hat jemand gesagt, hier Andi, toll, da hatte Andi ein bisschen Pipi in die Augen neben mir.
Ja. Da hat man einen Fake-Account mal wieder zugeschlagen.
Ja. Wirklich, die muss ich mir auch
danke mal Mama an der Stelle. Du hättest dich jetzt auch einfach nett bei dem lieben Fan
ja, will ich mich können, auch
aber bedanken. Nein, da wird gleich wieder der Fan-Gag.
Ja, mir ist sowas halt immer ein bisschen unangenehm.
Aber natürlich freue ich mich darüber sehr, sehr doll.
Aber sei froh, dass du was kriegst.
Ich habe auch ein paar Tränchen ins Kopfkissen
gedrückt,
als ich das gesehen habe.
Das ist sehr froh.
Aber mir ist halt sowas
immer so unangenehm. Ich finde das auch gar nicht so weinen. Die ist gerührt und es ist sehr schön.
Siehst du, bist wenigstens nicht so ein Amokläufer wie ich. Und ja,
Philipp,
das
noch haben
noch
wir den
Explicit Button nicht. Zu früh.
Stimmt.
Wenn ihr habt, könnt ihr alle derben Witze raushauen.
Echt?
Nee, das
und war ja. Wo kann ich mir den kaufen?
Dann musst du einfach nur anlegen irgendwie im Profil. Ist halt derjenige, der das verwaltet. Rein. Der muss das halt irgendwie beantragen.
Okay. Also wir sagen einfach, hey, wir können uns nicht zusammenreißen, deswegen brauchen wir so einen Button.
Ja.
Ja. Da kommen wir niemals rein.
Das ist eine gute Idee. Das also, macht Civil.
Das ist schön, euch geht's
gut. Macht das. Ja, wie geht's dir?
Oh, danke, dass du fragst. gut, ich habe ein sehr entspanntes Wochenende hinter mir gehabt.
Hast du ein bisschen gepennt und so?
Boah, lass mich überlegen, ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe. Was habe ich gemacht?
Am Wochenende? Ja. Also ich weiß, was du am Sonntag gemacht hast, ab der Hälfte des Tages.
Das stimmt, aber was hab... Das, davor, das müssen wir jetzt vielleicht aufklären, das kann sonst... Also
Explicit-Button-Alarm.
Was habe ich denn Samstag gemacht? Ich war irgendwas war Samstag. Ich war ich habe ein sehr ruhiges Wochenende gehabt und habe Dinge geguckt, über die ich in unserer berühmten Kategorie Was haben wir gesehen, sehr gern reden werde.
Ich auch.
Gut.
Und ich bin einmal vollkommen ohne Grund mit einem riesigen Paket quer durch Berlin gefahren. Das war auch sehr, sehr schön.
Ja, das war lustig.
Ja. Ohne Paket macht das ja mal Bock.
Ja. Einfach mal so nichts Schöneres, als einfach mal quer durch Berlin zu fahren.
Ja, klar. Ja. Wenn man Zeit hat und man sich ein bisschen umgucken will, finde ich das ganz in Ordnung.
Ja. So, Marek hat schon angedeutet, es wird heute sehr deep, es wird gossipmäßig, es wird bunte Niveau hier oder zahlreiche andere, Super Elo.
Jeder Respekt wird gleich verloren sein.
Super Elo Film kommt jetzt und zwar geht es darum, haben wir uns überlegt, mangels Vorbereitungszeit und News. Themen und News. Wir werden jetzt, jeder von uns wird quasi 2 Filme vorstellen. Von diesem wird ein Film sein, den wir, also die betreffende Person, sehr mag, aber von dem man weiß, dass der Rest der Menschheit ihn nicht mag. Und ein Film, den man gar nicht mag, den aber wiederum die große Mehrheit sehr verehrt. Das ist natürlich jetzt aus dem Stegreif heraus nicht ganz so einfach.
Nö, aber das ist auch ein bisschen der Witz.
Genau, das ist zum einen der Witz und zum anderen kommen da jetzt vielleicht Dinge zutage, von denen ihr das, was ihr gar nicht glauben könnt. Und weil ich weiß, dass Marek schon losschießen kann, übergebe ich ihm gleich das Wort. Denn wie wir letzte Woche ja gelernt haben, wir fangen mit etwas Negativem an und gehen dann auf etwas Gutes.
Ah ja. Den habe ich noch gar nicht so. Ich wollte eigentlich anfangen mit einem Film, den ich mag, den keiner mag.
Ach stimmt, dann wären wir. Na, ist ja wurscht. Komm.
Darf ich?
Ja, wirklich.
Wir machen jetzt der andere, über den,
ich bin ja nur der Gast.
Also. Über den anderen muss ich mir nämlich, während ihr dann antwortet, also in dieser ersten Runde noch ein paar Gedanken machen.
Okay.
Die kreisen noch so ein bisschen, weil okay. Ich überlege mir gerade noch, welchen Film wirklich alle geil finden und ich scheiße finde.
Okay. Nee, dann fangen wir an mit
dem Film. Also ich tue es einfach. Ich habe diesen Film einfach abgefeiert und war der Einzige und ich habe mich tierisch über Terminator Genisys gefreut und dachte mir, okay, das Ende mit diesem Bus, der da die Golden Gate Bridge in San Francisco so runterknallt, das war auch zu krasses CGI-Gewitter, aber alles andere war total geil. Und ich bin ein Fan dieses Franchise und ich fand den ersten Terminator super, den zweiten ist für mich einer der besten Actionfilme aller Zeiten, der dritte ist ganz okay, der ist mir aber zu pseudo-lustig mit dieser hässlichen Sonnenbrille, die er aufsetzt und spricht zur Hand und so, das fand ich schon alles eher peinlich. Fand's aber damals im Kino, habe ich mit meinem Cousin geguckt, doch gut insgesamt. Der vierte Teil ist grausam und dann habe ich mich ja tierisch über den fünften gefreut, dass es den gibt. Und dann bin ich ins Kino gegangen und vielleicht lag es auch daran, dass ich ja danach den guten Herrn Schwarzenegger interviewen durfte und mich mit ihm treffen durfte. Alle, die das noch wirklich nicht gesehen haben sollten, können das auf YouTube nachgucken. Und jetzt müsst ihr euch folgende Situation vorstellen. Es ist Sonntagmorgen um 7 Uhr und ich bin am Potsdamer Platz, weil um 10 Uhr war das Interview und ich musste diesen Film im IMAX vorher gucken. Das heißt, fertig sein, Sonntagmorgens, IMAX, dann diesen Film um die Ohren geblasen kriegen. Vielleicht waren mein Urteilsvermögen auch noch nicht so ganz da. Das habe ich auch getestet. Ich habe den Film dann später nochmal geguckt. Und mir hat das einfach gefallen. Ich fand, das war zwar von der Story auch beknackt und ich weiß auch, dass es keinen weiteren Terminator nach dem zweiten Teil geben muss. Diese Geschichte ist eigentlich auserzählt und es wird immer wieder eine Art Alternative zu Teil 2 nur gemacht. Also ich verstehe auch, dass man den Film objektiv richtig scheiße finden kann. Ich kann mir das also gut vorstellen und würde mich da auch, ja, jetzt mich nicht hinstellen und jetzt jemanden als dumm bezeichnen, der diesen Film nicht mag, weil da müsste ich, glaube ich, fast alle meine Mitmenschen angreifen. Davon bin ich weit entfernt. Für mich persönlich hat das aber dieser nostalgische Faktor mit dem auch gealterten Arnie und dieser diese Parallelversion von Teil 2 irgendwie funktioniert. Ich mochte den Film, ich fühlte mich sehr gut unterhalten, ich fühlte mich irgendwie in frühere Tage versetzt, wo ich dieses Franchise zum ersten Mal entdeckt habe. Ich war einfach glücklich, für mich hat das als Fanservice funktioniert. Ich mochte den Film, ich fand den nicht unspannend. Ich fand, es gab eine sehr schöne Hommage an den ersten Teil. Ich hatte in dem Abend davor auch den ersten Teil nochmal geguckt, ohne zu wissen, dass ich Genesis auf den ersten so krass beziehen würde. Irgendwie dachte ich mir, ich habe alles richtig gemacht und fand den Film gut und brauchte also Arnie dann nicht die Hucke voll zu lügen beim Gespräch, sondern habe das wirklich ernst gemeint. Also mein Schleimen kam von Herzen und deshalb, dieser Film ist wahrscheinlich so sehr nicht gemocht worden, als er rauskam letztes Jahr, dass weitere Terminator-Filme wohl für immer eingefroren bleiben, was noch unklar ist. Ich finde es schade, wenn ihr den doch noch machen wollt, also einen Zuschauer habt ihr, falls ich hier nicht rausgeflogen bin, darf ich ihn wahrscheinlich umsonst sehen, aber falls, dann kaufe ich mir auch ein Ticket an der Kinokasse. Zahlst
du dann noch 600 Millionen für eine Kinokarte?
Nee, die habe ich nicht. Achso, ja, schade. Da benötige ich eine Gehaltserhöhung. Ah ja, was hättest du denn gerne? Ziemlich viel. Genau, also das ist ein schlechter Film, den ich aber sehr mag und der mir gut gefallen hat. Und ihr könnt mich gerne in den Kommentaren angreifen oder falls ihr auch so verrückt seid, mir zustimmen. Freue ich mich drüber. Und mal gucken, ich überlege mir gerade, an wen ich das Wort übergebe. Und ich würde sagen, er ist prädestiniert dafür, Philipp.
Ja. Was der Zuschauer jetzt nicht gesehen hat, Philipp hat die ganze Zeit auf seinem Tablet rumgewuselt.
Ja.
Ich glaube, um
aber das
Filme
Ding ist,
zu finden,
ich kann halt, die er jetzt nennen ich kann halt beides gleichzeitig.
Oder wollen wir noch drüber sprechen? Und wollt ihr sagen, dass der Film wirklich scheiße ist?
Ich kann,
der Film
ich ist
wirklich
den,
scheiße.
Okay. Ich habe ja, den sorry, halt nicht gesehen.
Ja, ist ja in Ordnung. Ich meine, ich habe den auch extra gewählt in dieser Rubrik Kontrovers.
Marek weiß, dass ich mich sehr gerne darüber lustig mache, dass er den mag, aber er weiß, dass das nur Spaß ist, weil ich habe den Film nicht gesehen, deswegen kann ich nicht urteilen. Hast du den gesehen,
Andi? Ich habe den im Kino gesehen, ja.
Ja?
Tatsächlich. Ich war einer der wenigen, der.
Also ich habe den auch im Kino gesehen. Übrigens, ganz ehrlich, wisst ihr,
Leute in der Wohnung,
ich habe kein Geld dafür ausgegeben. Ja. Aber es waren dann neben mir noch so drei Leute, die sich gedacht haben, sie müssten vielleicht dieser Einladung vor dem Interview doch mal folgen.
Ja.
Geil.
Krass.
Ja, nee, ich fand den. Ja, ich fand den wirklich nicht gut. Ich würde auch sagen, das ist meiner Meinung nach der schlechteste Teil. Der
ist Alter, da gibt es jetzt mir richtig eine.
Es ist schlechter als. Ich bin aber auch einer der wenigen, die den vierten sogar noch besser als den dritten finden. Weil es halt im vierten wirklich in diese Apokalypse reingeht. Also in diese, oder die Post-Ap. Nee, ist das ja die Apokalypse
ich eigentlich. Ich kann diesen Ansatz vor. Also ich mochte den vierten deshalb nicht, weil es für mich einfach mit dem Franchise nichts mehr zu tun hatte. Aber.
Ja.
Ich kann dir darin folgen, weil der dritte ist eigentlich wirklich nur eine Kopie von dem zweiten. Das ist eigentlich nur der Abschiedsfilm, ey, ich werde jetzt Governator und verabschiede mich und mache einfach Terminator 2 nochmal in nicht so geil.
Ja, nee, der fünfte, also Terminator Genisys, war für mich so, es wirkte für mich, als wenn die Leute, die den Film gemacht haben, wirklich richtig große Fans des Franchises sind, aber nicht die nötige Distanz hatten. Also es wirkte, als wenn du einem Kind quasi die gesamte Spielfläche zur Verfügung stellst und der in seinem Kinderzimmer einfach so ein Best-of macht. Und dann bringt er halt den alten Arnie gegen den T-1000 und so und wirft dann nochmal alles durcheinander, was er eigentlich kennt und so, aber er erzählt es nochmal neu, was er kennt und ja, irgendwie
ist auch wirkt das
für mich halt nur so ein Best-of. Ja. Ja, also es war so viel schöner Fanservice, deswegen kann ich auch verstehen, dass Leute, die das Franchise wirklich sehr, sehr mögen, das auch geil fanden, einfach so ein Best-of zu sehen, dann auch nochmal mit dem alten Arnold Schwarzenegger.
Ja.
Aber für mich war es ja einfach kein guter Film.
Kann ich mich sofort darauf einlassen.
Aber hat denn der Film, also die Filmerfahrung wurde für euch kaputt gemacht wegen dieser Marketingkampagne, über die wir damals auch geredet haben, dass ja irgendwie der zweite Trailer so einen Mega-Twist offenbart hat und ja, dann war es auf jedem jetzt, und dann war es auf jedem Poster zu sehen.
Ja, es ist jetzt ein bisschen Spekulation, weil ich weiß nicht, wie ich den Film wahrgenommen hätte, wenn ich den Twist nicht gekannt hätte.
Aber es ist ja schon, war ja schon ein Mega-Twist, oder?
Ja, aber ich glaube, der Film hätte mir trotzdem nicht gefallen, weil mich noch zu viele andere Sachen gestört haben im Endeffekt. Aber es war trotzdem eine wirklich fehlgeleitete Marketingkampagne. Also der Typ, der das gemacht hat, hat hoffentlich keinen Job mehr in Hollywood. Oder wahrscheinlich danach Batman wie Superman die Trailer-Kampagne gemanagt. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
Vorsicht, hier sind Fans.
Ja, aber die Trailer-Kampagne war ja trotzdem schlecht, mit Doomsday da das zu zeigen.
Ach so, ja.
Das war
ja
nicht gut gemacht.
Aber das erleben wir ja heutzutage immer öfter. Marek, das müssen wir mal aufschreiben. Ja. Müssen wir heutzutage über die Trailer reden.
Ja.
Aber was hat das für dich was kaputt gemacht?
Ja, sagen wir mal, nö, also ich mochte den Film so oder so. Also ich mochte auch einfach die Stimmung in dem Film und letztlich auch das, was Andi, finde ich, sehr schön zusammengefasst hat. Und ich glaube schon, dass ich das natürlich geiler gefunden hätte, das nicht zu wissen. Also das wäre schon ein cooler Moment gewesen. Also ich glaube, da hätte ich mir so gedacht, okay, abgefahren, machen. Aber gut, jetzt wusste ich das, war mir das eigentlich egal. Also ich bin da auch wirklich reingegangen und gesagt, ich will nochmal sehen, dass es Damm macht. Und wenn das Damm macht, dann gehe ich voll ab.
Und das war ja schon das Eröffnungslogo.
Und das war schon
Universal-Logo.
Als die Sternchen kamen, machte das Ding, Ding.
Achso, das ist Paramount, ne?
Paramount, ja. Und ich da so, bam. Völlig egal, was jetzt
kommt. 10 von 10, ich gehe wieder. Interview ab.
Aber eine Frage habe ich dann doch noch, wo wir jetzt mal über diesen Film reden und du den ja magst.
Ja.
Fandest du nicht auch, dass Emilia Clarke eigentlich fast schon eine Beleidigung für den Charakter von
Sarah Connor ist?
Ja, genau. Also, oder wie der Charakter an sich dargestellt wurde in dem Film. Weil sie hatte am Anfang noch einen auf die taffe Frau gemacht oder die taffe Heldin, wie wir es ja gewohnt waren und auch mochten. Und dann hatte ich aber das Gefühl, wurde dann wieder so ein bisschen zurückgeschaltet zu Jay Courtney, also der Kyle Reese war sein Name. Ich oute mich gerade so ein bisschen. Der musste sie dann trotzdem immer mal wieder aus der Bredouille befreien und sie retten und beschützen und so, wodurch sie dann wieder so zu dem verletzlichen Frauchen degradiert wurde. Also das hat mir auch überhaupt nicht gefallen.
Also der ganze Anfang von dem ersten Terminator ist ja wirklich noch so, dass Sarah Connor als Linda Hamilton ja irgendwie nur in Anführungszeichen nur eine Bedienung ist und sich ja erst zu dieser taffen Person entwickelt. Also du siehst ja im zweiten Teil eine ganz andere Version von ihr, also so eine richtige drahtige Kampfmaschine im Grunde genommen, die eingesperrt wird und sich halt auch irgendwie befreit. Ja, also Emilia Clarke kam an die Rolle der Sarah Connor nicht wirklich ran. aber war mir auch egal, weil jetzt kommt kurz ein sexistischer Satz, der einfach heiß ist.
Das möchte ich unkommentiert lassen. Ja. Philipp, wie sieht's mit dir aus?
Ja, los.
Also nicht, was du von Emilia Clarke hältst, sondern dein...
Emilia Clarke fetzt.
Das möchte ich auch unkommentiert zu stehen lassen.
Ja. Das darf man, wenn man irgendwann mal sagen dürfen. Der Brühlberger! Für mich ist, ich habe gerade schnell mal durch die Liste durchgeguckt, tatsächlich Pearl Harbor. Ja, ich weiß. Ist halt einer der Filme, der für mich halt so geprägt wurde.
Aber soll ich dir was sagen? Nur kurz was Bitteres sagen.
Ja.
Um jetzt, ich habe den im Kino gesehen.
Ja, siehst du, hätte ich gerne gemacht, dazu war ich zu jung. Für mich hat er halt auch so ein bisschen sentimentalen Wert, dass ich den einfach damals mit meinem Vater zusammen geguckt habe. Also, dass der irgendwann gesagt hat, hier, so ein Kriegsfilm, den gucken wir jetzt zusammen. Also, ne, so, hätte ich eigentlich nicht gedurft, aber ich durfte dann trotzdem so. Das hat für mich schon mal so einen Wert gehabt. Dann ist es soweit etwas, was... Ihr müsst das wissen, also wir sind zum Kino damals, mussten eine Stunde fahren. Das heißt, einmal im Monat war maximal so ein Kinobesuch drin. Also, und das, was ich da mir Pearl Harbor an Action geliefert hat, hatte ich zuvor noch nicht so krass gesehen. Deswegen war es für mich natürlich erstmal, das hat mich weggefetzt. So. Und ja, also wir wissen alle, wir müssen nicht drüber reden, das, was der Film ist. Ne? Kitschig, patriotisch, zu actionlastig, unnötig, dumm und sowas, aber. Ich weiß das.
Michael Bay.
Ja. Aber ich habe dem, ich kann dem heute auch noch tatsächlich viel abgewinnen, weil er mich einfach unterhält. Weil ich ihn spannend finde, auch sehr gut emotional inszeniert, so. Und weiß nicht, also für mich von durchweg bis zum Ende halt echt unterhalten kann, fesseln kann. Und halt auch einen fantastischen Soundtrack hat. Ben Affleck, habe ich schon öfter mal gesagt, finde ich sowohl als Regisseur, aber auch als Schauspieler gut. Also ich finde den, er wird manchmal für mich zu Unrecht als Schauspieler gebasht. Wie heißt der andere? Josh Hartnett? Naja, ja, genau. Josh Hartnett.
Was Kate wurde Beck- eigentlich aus Josh Hartnett? Kann man auf Giga Serien und Filme nachlesen.
Kate Beckinsale, die war sehr schön. Die ist sehr schön. Sie ist sehr schön. Ja, weiß nicht. Das Ganze hat mich, also fand ich sehr geil und bin halt aus, also ich habe mich nie so groß über Filme in der Schule unterhalten können, weil das war halt noch nicht so ein Thema so. Und als ich dann im Zuge meines Praktikums und im Zuge meines Studiums angefangen habe, mich über Filme zu unterhalten, sehr schnell gemerkt, dass Pearl Harbor nicht so einen hohen Stellenwert hat. Aber ich glaube, genau, ich habe die DVD tatsächlich noch nicht zu Hause und das ist so ein Ding, den oder Blu-ray, den werde ich mir nochmal zulegen und dann rewatchen und mir hoffentlich dann nicht denken, Alter, was ist verkehrt mit dir?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diese Michael Bay Filme, also die frühen, damals alle, glaube ich, fast im Kino geguckt, weil das so auch ein bisschen die Blockbuster ihrer Zeit waren. Nicht so dit machen, das hört man. Und fand den jetzt auch nicht so gut, aber letztlich auch nicht furchtbar. Also ich ging da aus dem Kino raus und dachte mir, okay, das war relativ dumm, aber es war auch schon ganz geil. Also ich fühlte mich auch durchaus popcornmäßig unterhalten und kann also nicht unbedingt sagen, dass ich das jetzt bereut hätte, dass ich den im Kino gesehen habe. Also ich fand das schon, das war das, was ich auch erwartet hatte.
Ja. Da muss ich jetzt mal, ich stelle die Frage mal an Andy, weil du vorhin gesagt hast, Michael Bay, so ne, in diesem Ton. Hat man angefangen, Michael Bay zu hassen, als er diese Transformers-Filme in die Kinos brachte? Weil ich habe das manchmal das Gefühl, also The Rock, Pearl Harbor, was war es, Armageddon, sind halt, sage ich jetzt meine Meinung, Filme, die ich mir auch heute noch gerne angucke, so. Und halt mit den Transformers-Müll nichts anfangen kann. Und dann ist die Frage, und dann ist ja natürlich Michael Bay, heutzutage wird er meistens nur noch gebasht, und weil er für etwas steht, was man halt kennt. Aber ging das, haben die Leute das früher einfach akzeptiert und ging das erst los als Transformers, als es nur noch so ein Maschinenzerstörungs-CGI-Gewitter wurde?
Also, ich kann die Frage jetzt nur aus meiner Perspektive beantworten, wie ich Michael Bay wahrgenommen habe. Und da war das so, ich habe mal GBA angefangen zu hassen, so hart es jetzt irgendwie auch klingt, aber als ich erwachsen geworden bin. Weil als Kind habe ich das alles noch mega hart abgefeiert. Also es waren genau meine Filme, so eine, ja, ich sag mal, eher wenig herausfordernden Blockbuster.
Mehr sind es ja auch heute nicht.
Nee, aber deswegen genau, als ich dann eben mal auf die andere Seite geblickt habe und auch mal ein paar anspruchsvollere Filme geguckt habe, dann bin ich später auch nochmal zu solchen Blockbustern zurückgekehrt und habe dann gemerkt, das ist alles, mir gibt es irgendwie nichts. Also ich kann damit ehrlich gesagt nicht viel anfangen mit so einem Actionfilm und deswegen alles, was Michael Bay gemacht hat, finde ich, ja, also ich habe gerade erst ironischerweise heute in der Mittagspause mal wieder einen Film
angeguckt,
weil du eine sehr lange Mittagspause
hast. So, ein
Video angeguckt, so, und zwar von Every Frame a Painting, das ist ein YouTuber, den hatte Christoph auch schon mal erwähnt, kurz, oder ich glaube, er hat ihn gar nicht beim Namen genannt. Und zwar ist das selbst ein Filmeditor und der hat eben mal untersucht, was bedeutet eigentlich Bayhem, also was ist dieses, was macht Michael Bay eigentlich aus?
Ja.
Und das Video kann ich nur wirklich jedem empfehlen, weil es bricht für mich genau auf das herunter, was es ist, nämlich dass Michael Bay einfach nur darauf aus ist, möglichst viel Bewegung im Bild zu haben. Es muss möglichst viel los sein, viel dynamisch und dergleichen. Ob das irgendwo jetzt in unserer Welt verankert ist, ist dann zweitrangig. Und ich glaube, deswegen fällt es jetzt auch so negativ auf, weil er jetzt wirklich sehr, sehr viel auf CGI setzt und deswegen diese Action nicht mehr wirkt. Also du hattest es auch in einem Podcast, wo ich dabei war, mal angesprochen, dass wir langsam so ein bisschen CGI-müde geworden sind alle. Und ich glaube, das stimmt einfach. Also zumindest kann ich das von meiner Seite aus bestätigen. Und deswegen glaube ich auch, sinkt der Status von Michael Bay so langsam.
Ich habe halt aufgrund einer Einladung einfach damals auch sowohl Transformers 3 als auch Transformers 4 im Kino gesehen. Und das war halt, also ja, ich habe es halt geguckt, aber ich sage, ich fand die nicht gut. So, weißt
ich bin auch beim dritten ins Kino gegangen, weil mich Freunde damit reingeschleppt haben.
Ja,
und ich war ungefähr, die gehen ja auch alle 3 Stunden oder so.
Ja, ja, genau.
Und ich war ab der Hälfte saß ich da und dachte mir so, jetzt beginnt eigentlich erst der dritte Akt und ich habe schon gar keinen Bock mehr, weil es mir zu viel war.
Ich habe halt das Problem, ich habe bei beiden Filmen massive Kopfschmerzen gekriegt, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe. Aber das, ich verstehe, also ihr habt sicherlich verstanden, dass ich Michael Bay jetzt nicht als großartigen Regisseur feiere, weil ich weiß, weil ich ja weiß, was dahinter steckt. Ich finde so ein Phänomen, muss ich sagen, immer auch irgendwie spannend aus der Sichtweise, dass er ja trotzdem A, die Massen in die Kinos lockt und B, von dem, was er da tut, sein Handwerk extrem versteht. Das ist genauso wie das Phänomen Til Schweiger. Wir verurteilen ihn schnell und leicht und trotzdem sorgt er halt sehr oft für die höchsten Zuschauerzahlen. Ich finde das immer ganz spannend. Ist aber ein Thema für andere Zeiten und deswegen Andi,
Dein Film, Andi. Da muss ich jetzt mal kurz auf eure Resonanz so ein bisschen bauen, weil ich nicht weiß, ob dieser Film eigentlich negativ wahrgenommen wird.
Okay.
Und zwar jetzt Achtung an den Explicit-Button, Der Wichser. Eine deutsche Komödie. Weil ich habe jetzt gerade, ich bin bei IMDb nochmal meine Bewertungen durchgegangen und da hatte der Film insgesamt von allen Bewertungen eine 6,1 im Schnitt, was ja nicht so Bombe ist bei IMDb. So, und ich würde den halt schon ein bisschen weiter oben ansetzen. Deswegen weiß ich nicht, ist es eurer Meinung nach ein Film, wo ihr sagen würdet, der wird als schlechter Film wahrgenommen?
Ich guck mal,
mäßiger Film.
Ist es eine,
ich meine, sonst nehme ich mir jetzt einen anderen, aber.
Marek, du sagst mal aus deiner Empfindung, ich guck mal.
Aus meiner Empfindung ist es ein Kinohit aus Deutschland, eine deutsche Komödie, die ihr Publikum hat, die aber bestimmt von Cineasten jetzt nicht ganz so abgefeiert wird.
Ja.
Schätze ich jetzt einfach mal. Obwohl, also in mir kriegst du hier hart Zuspruch. Ne? Ich finde den Film sehr lustig und auch den zweiten Teil sehr lustig und finde den gut.
Da zwei Dinge. Ich finde den auch gut, also ich bin auf deiner Seite und ich habe gerade mal, weil das ja als deutsches Bewertungsportal, Entschuldigung, auch wenn es die Konkurrenz ist, Moviepilot aufgerufen und da kommt der Wichser schlechter weg als Pearl Harbor.
Ja, dann darfst du.
Gut, dann darf ich.
Dann darfst du offiziell.
Ja, ich glaube, bei Komödien ist man eben ein bisschen so mit seinem Latein am Ende, weil entweder man findet es lustig oder nicht.
Ja.
Also da kann man schwer drüber diskutieren. Nur ich finde, das ist schon, also für deutsche Verhältnisse, eine echt gut durchdachte Komödie, was die Gags angeht. Also da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht, wie er möglichst ein hohes Gag-Feuerwerk einfach abbrennen kann. Weil alle paar Minuten ist da irgendeine witzige Idee, die sich mir auch so in die Fontanelle gebrannt hat, weil ich diesen Film, ja, seit er rauskam, gesehen habe und immer wieder gesehen habe. Und das, also so viele Szenen haben sich einfach wirklich eingebrannt und so viele Redewendungen und dergleichen oder so, ja, wo ich mich auch erwische, dass ich die im Alltag manchmal einfach so zum Besten gebe wie ein Zitat oder dergleichen.
Ja.
Und deswegen, also ich finde, das ist eine super gute Komödie, die sich vor allem im Gegensatz zu anderen deutschen Komödien absolut nicht zu verstecken braucht. Also wenn ich da in Richtung Fuck you Goethe schiele oder so, also da würde ich den Wichser noch einige Etagen höher ansiedeln.
Definitiv.
Absolut.
Also
absolut.
Weil ich finde, man hat einfach das Gefühl, hier sind Leute am Werk, die Spaß daran haben, zusammenzuarbeiten, die sich alle gut untereinander verstehen, die vor allem auch wirklich filmaffin sind. Also es sind ja wahnsinnig viele Anspielungen darauf. Natürlich vor allem auf die alten Edgar Wallace-Streifen und dergleichen. Damit gehen sie ja sehr, sehr offen um. Aber auch auf andere Filme. Und das finde ich einfach schön zu sehen. Also das macht mir auch wirklich viel Spaß, das ja zu beobachten. Und selbst wenn du da jetzt dann für deutsche Verhältnisse nochmal den Hitler rauskarren musst und als Figur den hast, aber selbst der, das,
aber das,
der hat so coole Szenen einfach. Ja. Also okay, Hitler hat coole Szenen, könnte man jetzt falsch verstehen.
Ja, ist ja auch Hitler.
Nee. Aber ja, genau, ist ja Hitler.
Aber
Christoph Maria Herbst macht das einfach wunderbar.
Ja, ja, na klar.
Aber ich muss auch genau den Punkt, der ist mir gerade eingefallen, für mich war das, weil der Film ist ja auch schon älter und ich habe den irgendwie immer so auf ProSieben oder so, weißt du, wenn er mal im Fernsehen lief, geguckt. Für mich war die Darstellung dieses Alphonse Hitler die erste, so die ich richtig mitbekommene Veralberung der Figur Hitler, so im Fernsehen, was ja dann sehr oft wieder parodiert wurde und all sowas.
Ich glaube, bei mir auch.
Genau, ja, und für mich war es halt wirklich das erste Mal, dass ich bewusst als Jugendlicher gesehen habe, dass man die Figur des Hitler verarschen kann, dass man das darf und dass man das auch gut machen kann. Über diesen Film, also über der Wichser und diese Hitler-Darstellung, bin ich auch erst auf Christoph Maria Herbst und dann später auf Stromberg und meine Liebe zu dieser Serie gekommen. Und deswegen fand ich das, also ich fand das, ich habe ihn lange nicht geguckt, so, aber ich glaube, ich finde ihn auch heute noch sehr lustig, weil und da glaube ich halt zum einen, dass der ein bisschen unterschätzt ist. Ich glaube, diese ganzen Anspielungen und Witze, die da sind, die sind nicht so beim großen Publikum angekommen. Deswegen schneidet er nicht so gut
ab. Das ist eine steile These.
Es ist vor allem einfach, aber
ich glaube, die Komödie scheitert auch daran, weil sie wirklich sehr, sehr albern ist. Also es ist ja wirklich, also ich sag mal so, der Deutsche, der denkt ja dann auch oft gerne nach bei Komödien. Und wenn du dann irgendwie im Humorecke jemanden vorzeigen musst, dann wird halt gerne mal ein Habe Kerkeling genannt und ein Loriot, wo er wirklich auch noch ein bisschen was dahinter steckt.
Klar, also ein Loriot,
vor allem Loriot, kommt
da natürlich nicht ran.
Nee,
aber der ist auch eine ganz andere Art von Film. Und ich möchte auch mal unbedingt in diesem Zusammenhang die Gelegenheit nutzen und mal ein Plädoyer für Olli Welke halten, weil der ist ja auch einer der Köpfe in dieser Filme. Und neben Oliver Kalkofe, den glaube ich viele Leute sehr lustig finden, zwar völlig zu Recht, den ich auch sehr gut finde, insgesamt in seinem Gesamtwerk auch viel anfangen kann, ist doch Olli Welke. Also zum Beispiel ein Freund von mir sagt dann gerne, wenn der jetzt beim Fußball, beim ZDF als Experte einen Spieler interviewt, ja, der hat doch keinen Bock jetzt mit diesem Fetzer da zu reden. Und der kommt halt immer sehr schlecht weg.
Ja.
Und ich finde das ungerechtfertigt, weil ich halte den neben einem durchaus kompetenten Sportmoderator, wo ich den voll okay finde, für einen sehr irgendwie feinsinnigen und auch durchaus anspruchsvoll ist jetzt vielleicht zu viel, aber auch ein Typen, der Comedy macht, die nicht so in diesem Bühlen-Chalern-Lager angesiedelt ist.
Also er nimmt sich halt nicht die Gags, die auf der Straße liegen.
Nee, Heute-Show finde ich, ist eine super Sendung, kann man auf jeden Fall gucken. Auch da gibt es bessere, aber ich finde den jetzt nicht Panne. So. Und ich finde ihn in seiner Performance auch nicht Panne und vielleicht ist es jetzt auch nochmal ein Guilty TV-Pleasure von mir, aber ich kann mit Olli Welke durchaus was anfangen und wollte nur noch mal sagen, dass er auch einer derjenigen ist, die sich diesen Film ausgedacht haben.
Ja, und vor allem der von sich eigentlich immer wieder behauptet, dass er überhaupt kein Schauspieler ist und das auch nicht kann und sich auch nicht so einschätzt und deswegen auch sehr, sehr unsicher war, da so eine Rolle einzunehmen in diesem Film. Aber ich muss sagen, in jeder Szene von ihm, ich finde, der macht das wunderbar, weil er einfach so eine herrlich trockene Art hat, die bei mir immer sehr gut ankommt. Und deswegen die Gags, die er raushaut oder die Sprüche, die er bringen darf, sehr gerne. Also deswegen, ich bin auch ein bisschen, finde es schade, dass Triple Wix, der Abschluss der Trilogie, nie kommen wird. Wobei ich auch sagen muss, der zweite gefiel mir nicht mehr so gut.
Obwohl der mit Blackie Fuchsberger ist, mit dem Original
Darsteller. Und vor allem Alphonse Hitler läuft da zur Höchstform auf. Aber das ist trotzdem im Gesamtkontext, also da, ich glaube, da hat mir die Handlung auch nicht gefallen. Weil da muss ich im ersten Teil auch noch sagen, obwohl das natürlich so ein, ja, es ist eine alberne Komödie oder so. Aber die Handlung hat mir da schon noch ein bisschen besser gefallen. Weil es ja auch darum geht, dass der Charakter von Oliver Kalkofe eben jetzt so seine Redemption, wie sagt man auf Deutsch, Erlösung finden muss. Also das mit seinem Gewissen irgendwie klarkommen muss, weil er glaubt, seinen Partner auf dem Gewissen zu haben und so, und wie das Ganze aufgeklärt wird und was da dahinter steckt und so.
Ja.
Das finde ich auch noch ganz gut gemacht. Also da haben sie sich auch noch was
für ausgedacht. Pastewka, einen sehr guten deutschen Komiker.
Ja, ist er auch.
Muss ich mal sagen.
Gut, haben wir das
muss Mama gesagt haben.
Geklärt.
Okay. Jetzt wird's jetzt so vielleicht noch ein bisschen spannender? Nee,
ich weiß nicht.
Ja, doch.
Jetzt schon, kommen oder? Ja die alle geil finden, aber wo wir sagen,
ja.
Jetzt ist ja die Trefferquote jetzt bin ich mal sehr spannend. Viel höher.
So, Marek.
Soll ich?
Ja.
Also mir ist einer eingefallen, den glaube ich wirklich fast alle mögen, und ich konnte mit dem nie was anfangen. Und zwar ist auch ein deutscher Film und ein preisgekrönter, riesiger Kinohit. Und zwar Goodbye Lenin. Den mögen, glaube ich, wirklich sehr viele Leute, und ich habe den damals auch im Kino geguckt und ich dachte mir so, irgendwie, es kommt mir nicht hier mit irgendeinem komischen Ostergie-Scheiß an. Ich fand, das war mir eine zu flapsige Auseinandersetzung irgendwie mit der Zeit, und jetzt bin ich natürlich kein Ossi, ne? Das heißt, ich habe aber Verwandtschaft in der ehemaligen Tschechoslowakei, und zwar, also meine Mutter ist Tschechin und so weiter, und ich kenne auch die Zeiten vor der Wende und so. Und mir war das zu dem Zeitpunkt irgendwie nicht ernsthaft genug. Und es gibt, die Tschechen haben auch eine Reihe von Filmen gemacht über die Zeit. Die sind alle irgendwie anders. Die haben noch so eine dramatische Ebene mit drin. Und ich habe die da irgendwie vermisst. Und dann weiß ich noch, dass ich den nicht so geil fand. Also ich fand den jetzt nicht super furchtbar. Ich habe es nicht abgekotzt. Also ich fand auch die Idee ganz charmant, dass sie eben die DDR nochmal aufleben lassen, damit die arme Frau dann nicht ihren Herzschlag kriegt oder so. Und das ist ja auch alles irgendwie ganz in Ordnung. Und dem konnte ich auch folgen. Aber ich fand halt einfach der Film wurde ja sehr, sehr hart abgefeiert. Und das habe ich in dem Film nie gesehen. Also ich finde den wirklich bestenfalls okay.
Das ist krass, das ist echt interessant, weil ich würde den echt als einen sehr, sehr guten Film betrachten. Aber es ist ja völlig legitim.
Klar.
Ich finde auch interessant, was du sagst, weil meine Eltern haben, also ich habe den damals mit meinen Eltern geguckt, die ja also beide Ossis sind, und die haben den geguckt und meinten danach zu mir, das war absolut großartig, weil es endlich mal ein Film war, der diese ganze Thematik eben nicht so ernst nahm, weißt du? Weil es gab ja gerade, also ne, wenn, nach der Wende kamen ja auch die ganzen Westfilme dann in den Osten so, wenn man die nicht schon unter der Ladentheke hatte.
Ja,
die waren halt alles immer so eine ernsten Dramen, und da meinte meine Mutter damals, dass es wirklich entspannt ist, mal so eine Tragikomödie zu sehen. Das,
ja, klar, aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen vorbelastet eben durch die Tschechen. Also jetzt nicht nur durch die real existierenden Verhältnisse dort, sondern auch durch deren filmische Aufarbeitung. Weil die haben ja schon irgendwie in den frühen 90ern da abgefahrene Tragikomödien hingeknallt, wo ich mir dachte, Alter, was geht ab?
Ja.
Also da hast du so einen Film, da wird irgendwer halt, sagen wir mal, ich weiß gar nicht, ob der dann auch stirbt, aber so richtig schlecht behandelt, aber zugleich ist es dann auch wieder brüllend komisch, und irgendwie weiß ich nicht, weil vielleicht geprägt von so einer relativ harten, aber nicht humorlosen Auseinandersetzung. Und das fehlte mir da. Aber ich kann mich auch noch daran erinnern, ich habe irgendwie relativ kurz danach war ich bei irgendwelchen Freunden, und ich habe so gesagt, ja, ich habe im Kino den Film gesehen, so, ich fand den eher scheiße. Und alle haben mich so angeguckt und haben gesagt, was?
Ja.
Der ist so, du Vollidiot, der ist doch super geil. Alle fanden den halt super geil.
Ja.
Und dann dachte ich mir so, ja, der findet den ja alle super geil. Also okay, der ist jetzt nicht super scheiße, aber kommt mal klar.
Ja,
außerdem bin ich auch echt kein Fan von Daniel Brühl. So, das nochmal ganz klar zu sagen, der geht mir nämlich generell hardcore auf den Sack.
Hast du Rush gesehen?
Ja, da ging er.
Das wollte ich
hören. Toll, jetzt hast du mir die Ausnahme noch hingeknallt.
Film wieder gedreht.
Scheiße, ey, das hatte ich mir erfolgreich verdrängt, dass ich den Film ganz okay fand.
Aber das, Marek, fand ich ein echt gutes Beispiel. Also für die Kategorie.
Und ich hasse das weiße Rauschen. Der ist noch viel schlimmer.
Filme, die man...
Ich gucke lieber fünfmal Goodbye Lenin hintereinander weg und esse dazu nur irgendwelche Spreewaldgurken und nichts anderes, als mit 10 Minuten diesen Kunstquark von das weiße Rauschen anzugucken.
Ah.
Oder auch die innere Sicherheit, auch so ein super gefeiertes deutsches Drama. Langweilig. Das war richtig aggressiv, so einen Quatsch abzufeiern.
Ich bin im Sommer noch mal im Spreewald, ich bringe eine Spreewaldgurke mit.
Ich bin auch oft, dass man im Spreewald meine Freunde Freundin kommt daher. Ah, und die isst auch gerne mal eine Spreewaldgurke. Die macht das traditionell.
Sind ganz lecker.
Sehr lecker, aber auch ein wenig salzig. Muss man abkönnen.
Sakrileg meinerseits, ich habe gut bei Lenin immer noch nicht gesehen.
Ja, dann machst du es mal und dann sagst du uns bei deinem sechsten Mal.
Jetzt kriege ich ja noch Hausaufgaben. Aber
weil ich glaub, nein, falls du den irgendwann mal
Netflix guckst oder Amazon, sonst bin ich raus.
Den gibt's bei Ossizone, aber keine Ahnung, was.
Ich glaube, den gibt's bei Netflix. Ich bin mir nicht ganz sicher. Entschuldigung.
Muss ich mal gucken. Ja, danke, also, aber ja, mal gucken. Die gibt's bei Netflix.
Ja, dein,
so, dein nee, jetzt. Werk.
Du bist dran. Ich dachte, wir machen die
ach so,
Reihenfolge.
Achso, bin ich wieder dran?
Ja, ach ja, stimmt. Schon. Dran. Ich ah, ja, kann auch dazwischen grätschen, wenn du willst, nee, du falls dran. Du noch Zeit zum Überlegen
brauchst. Ich habe mir ein Werk rausgepickt, weil damit gerate ich öfter mal wieder mit meiner Freundin aneinander. Und zwar ein Film, den ich gar nichts abgewinnen konnte, den ich mega nervtötend fand, war Zeiten des Aufruhrs. Wie hieß der auf Englisch? A Revolutionary Road.
Ja.
Das groß gefeierte Leinwand-Comeback von Kate Winslet und Leonardo DiCaprio unter der Regie von Sam Mendes.
Ich habe den gesehen sogar.
Das wurde, ich weiß es noch damals, das wurde so hart angepriesen von wegen nach Titanic endlich wieder vereint Kate Winslet und Leonardo DiCaprio in einem Film und sie sind wieder ein Paar, aber diesmal wird es ein bisschen turbulenter. Sam Mendes ist grundsätzlich ein Regisseur, den ich sehr gern mag und deswegen dachte ich mir so auch, also gerade in meiner Anfangsstudienzeit, wo ich sage, jetzt, das ist ein anspruchsvoller Film, den guckst du dir mal an, so wahrscheinlich eine tolle schauspielerische Leistung und Regisseur, den magst du. Und den Film fand ich halt sterbenslangweilig. Also ich fand das halt leider wirklich, also viele Menschen haben DiCaprio in The Revenant Overacting angekreidet. Ich fand das in Zeiten des Aufruhrs schon ein bisschen schwierig, abgesehen von seinen Wutanfällen, die er da hat, die ich dann immer, die ich nicht schlecht fand, aber dieses Transelige da auch noch und dann macht sie da auch noch mit. Ich mag Kate Winslet eigentlich, aber dann. Macht
sie da auch noch mit.
Ja, dann sind die da beide so ein, weißt du, es geht halt darum, dass sie irgendwie ihrer Ehe merken, dass nicht alles so perfekt ist und dann, vielleicht ist es auch das Thema, aber ich konnte damit nichts anfangen. Ich dachte mir wirklich, und dann geht der, glaube ich, auch noch so lang. Und das hörte nicht auf und dachte mir so, Mann, jetzt entweder macht er jetzt Schluss oder vertragt euch das, was ist denn das hier? Das war jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber ich konnte echt damit nichts anfangen. Ich glaube halt, dass er davon hinaus eine sehr gute Meinung erfährt.
Also ich habe den auch mal gesehen. Ich fand den okay bis ganz gut.
Ja.
Also auch nicht so wahnsinnig gefeiert. Aber ich konnte dem noch ein bisschen was abgewinnen. Also es gab eine Szene, ich weiß leider nicht mehr welche, ich wusste, dass ich eine Szene richtig geil fand.
Ja.
Aber es war, glaube ich, auch ein cholerischer DiCaprio involviert. Sonst, ja, ich fand den Aufbau noch ganz okay. Allerdings weißt du auch, weil es gibt ja zwischenzeitlich, kleiner Spoiler, so eine Hochphase nochmal, wo du glaubst, okay, jetzt könnte sich das Ganze nochmal in ein Happy End verwandeln. Aber sind wir mal ehrlich, du wusstest von Anfang an, wie der Film ausgeht, weil was da am Anfang für einen Ton angeschlagen wird, du weißt, dass das irgendwann nochmal kippen muss. Und deswegen hat man darauf nur gewartet und dann hat sich's für mich auch irgendwann gezogen. Es ist halt ein krass entschleunigter Film.
Ja.
Und ich glaube, deswegen, also man merkt es eben und es ist sogar eine Romanverfilmung, bin ich der Meinung.
Ja, ich glaube auch.
Was ja eigentlich immer mit einhergeht, dass oftmals dann sehr, sehr gute Dialoge dabei sind, hier irgendwie für mich nicht der Fall gewesen. Also zumindest, also wie gesagt, es gab eine sehr, sehr starke Dialogszene mit dem cholerischen DiCaprio und sonst habe ich so die starken Ansagen teilweise ein bisschen vermissen lassen. Nein, sie haben den vermissen lassen.
Ja.
So rum wäre der Satz richtig gewesen. Aber ich mach's gerne mal komplizierter. Danke. Andreas Engelhardt übrigens hier. Schönen
guten Abend. Guten Abend, ja.
Nee, das war.
Ja, also ich fand den okay bis.
Ja, wie, so wie du schon sagst,
6, also 6,5er Bereich.
Wer nach dem ersten Drittel da noch was Positives erwartet, der denkt halt auch nach den ersten 5 Minuten aus Shutter Island, dass da noch eine Komödie dabei rauskommt. Mahlzeit.
Ich glaube, es sollte jetzt ein Diss in meine Richtung sein, aber gut. Über Shutter Island reden wir nochmal in Ruhe.
Nee, das sollte kein Diss sein. Ich meinte nur, dass Shutter Island in die ersten Sekunden schon so eine schwere Musik drauflegt,
ja.
Dass es...
trägt aber auch zur Stimmung bei, würde ich mal
ja, sagen. Ich habe es ja nicht kritisiert. Ich meinte ja, okay.
Also, das klang aber so.
Nee, wollte ich nicht. Aber wir können uns ja gerne mal drüber unterhalten.
Ja, sollten wir auch mal machen. 6 Punkte für Shutter
Island. Andreas, wir sind sehr gespannt, was das...
Ach ja, ich darf ja auch noch. Oh, jetzt wird's bitter. Okay,
jetzt
nach dem Sakrileg, ich habe gut bei Leni nicht gesehen, jetzt kommt das richtige Sakrileg.
Ach.
Ich habe letztes Jahr Oh, wir sind wieder bei Nazis, fällt mir gerade auf. Ich habe letztes Jahr, ja, da kann sich jetzt auch einer bei denken, was er will, wenn ich hier zweimal Nazis-Filme bringe. Letztes Jahr zum ersten Mal einen Film gesehen, der bei IMDb, glaube ich, auf Platz 17 der besten Filme aller Zeiten ist.
Oh, dann ist es.
Und ja, ich konnte dem Film irgendwie nicht so viel abgewinnen. Wahrscheinlich brach er einfach an den hohen Erwartungen ein.
Das ist der Film von diesem Skandalregisseur?
Ich weiß nicht, ob der jetzt Skandalregisseur bekannt ist. Ich weiß gar nicht mehr, von wem der inszeniert wurde.
Ach so, nein, nee,
Lars,
okay,
von Trier, Lars von Trier ist es nicht.
Nee, okay, nee, dann,
nein, es ist American History X.
Ah.
Ein Film, den ja viele sehr hart abfeiern. Ich glaube, bei IMDb hat er jetzt, glaube ich, so eine 8,7 oder so.
Ja.
Und deswegen halt weit oben dabei. Für mich war der viel zu hart überdramatisiert in seinen entscheidenden Szenen. Also wenn dann Edward Furlong, wer hat den eigentlich da besetzt? Was sollte der Dreck? Wenn der da in Zeitlupe auf den Rasen fällt, wenn sein Bruder eine wirklich harte Situation gemacht hat und du bist eigentlich wirklich dann drin in diesem Moment, aber dann kommt diese Zeitlupe und er fällt da so beschissen auf den Rasen und wirft seine Arme auch noch so in die Luft, als wenn er hier einen auf Platoon machen will. Also da war es für mich irgendwie vorbei. Da habe ich gedacht, das ist mir jetzt zu... Da fehlt mir die Distanz irgendwo einfach. Nee, was heißt die Distanz? Also das wird, ja, es ist überdramatisiert. Also dieser Film versucht ja einen wirklich realistischen Anstrich zu zeichnen. So. Aber das war sowas von Telenovela-mäßig inszeniert teilweise. Also dem konnte ich da von der Regie her selten was abgewinnen. Und dann muss ich auch noch sagen, also Edward Norton, super. Den kann ich nicht kritisieren. Edward Furlong habe ich meine Meinung jetzt, glaube ich, kundgetan zu. Ansonsten fand ich, war es irgendwo auch so eine vertane Chance teilweise, weil es wurde dir sehr, sehr leicht gemacht, die Nazis in diesem Film zu hassen. So, und da finde ich...
Sollte man sonst...
Nee, dass dir wirklich mal diese Ideologie ausgebreitet wird und du dann halt vielleicht auch, also dass dem Zuschauer selbst überlassen wird, zu sagen, ist das jetzt schlecht oder nicht. So, und das wird in dem Umgang mit dieser Thematik oftmals nicht gemacht.
Aber das Problem ist ja, das ist ja ein amerikanischer Streifen gewesen.
Ja, ich weiß.
Und ich glaube, wenn du den Amis, wo ja auch, ne, wo die so mit deutscher Geschichte und so nicht so ganz up to date sind, wenn du denen dann noch die Wahl lässt, sich zu entscheiden, wie man das finden kann, ist
ich meine, also an sich ist es ja klar, wie man das findet. Da braucht man ja nicht drüber zu diskutieren.
Ja, nee, aber auch.
Aber wenn du dann auch noch die Nazis, dann der eine ist so komplett strunzdumm, warum man das immer machen muss. Also das finde ich, das ist dann halt so leicht, dich über den lustig zu machen und sagen, ja, guck mal, wie bescheuert der ist.
Ja, aber besser so als andersrum. Also ich meine, klar, wir haben da einen anderen Zugang zu diesem Thema, aber als Amerikaner einfach diesen Film hinzusetzen und zu sagen, guck dir das an, Nazis sind schlecht.
Ja, aber dafür brauche ich den Film nicht. Also dann ist es okay, dass sie das so machen für die Amerikaner.
Ja.
Okay,
ja.
Dann kann ich das noch akzeptieren. Nur für mich persönlich, der sich da genug meiner Meinung nach mit auseinandergesetzt hat und weiß, dass das einfach nur absoluter verachtenswerter Bullshit ist. Achtung, Explicit Button. Da kann ich nur sagen, dass die Message, dass Nazis scheiße sind, die wird mir nicht durch American History X
natürlich vermittelt. Ich verstehe schon. Ich meinte nur in Bezug auf die Amerikaner.
Sowas ja, gut, ganz ja das kann ich nur akzeptieren. Aber dann muss ich auch sagen, irgendwie die Entwicklung von Edward Norton, also warum er jetzt die Nazis hasst, fand ich dann auch irgendwo, also das war mir zu einfach. Irgendwie habe ich mir was Großes erwartet. Ich meine, es wurde mir als Meisterwerk schlechthin aufgetischt. Und dann war das einfach nur so, er wird von denen betrogen und dann lernt er einen Schwarzen da kennen und dann stellt er fest, ja, Schwarze sind ja doch gar nicht so schlimm. Also irgendwie war mir das zu einfach und zu harmlos und zu leicht. Also
ich glaube halt, der Film hat eine unglaubliche Reputation aufgebaut, weil er halt damals, als er rauskam, extrem hart war. Also die Bordsteinszene, extrem hart. Auch das anale Begegnis im Gefängnis war ja halt, also das hast du halt zur damaligen Zeit jetzt nicht so oft gehabt. Also es sei denn, du bist in irgendwelche Horrorgefilde gegangen. Aber das war ja schon so eher ein Mainstream-Film. Also, weißt du, der auch mal...
Ja, gut, aber ich meine...
Der ist auch mal um 22 Uhr im Fernsehen.
Wann ist der rausgekommen?
2000, oder?
Naja, Ende der 90er irgendwann. Also die Verurteilten war zum Beispiel vorher. Deswegen, also wie hart das Knastleben ist, das hättest du auch da schon wissen können.
Ja gut, aber die Verurteilten ist ja schon noch ein bisschen romantisierend.
Naja, aber im was Gegensatz das Knastleben angeht, also...
Ja, aber ich meine auch nicht das Knast... Also ja, aber das... Trotzdem war das damals, ich weiß noch, als ich den damals gesehen habe, dachte ich mir so, boah, das ist hart mit dieser Bordsteinszene. Und dann wird er da noch, er musste operiert werden, weil er da irgendwie beim... Im Liebesspiel bei ihm wehgetan wurde, so das war
Liebesspiel
schon.
Liebesspiel vor allem.
Das, ja, das
so ein Kontext. Jetzt, bei der Vergewaltigung.
Ja, genau.
Ja.
Ja, genau. Ich wollte das auch nicht runtermachen, nur dass mich nicht falsch versteht. Und das fand ich halt, und ich glaube halt, deswegen hat er halt so ein krasses Ansehen, weil er halt für viele damals echt auch sowas gezeigt hat, was man noch nicht so im Film gesehen hat und deswegen halt auch irgendwie so ein Ding aufgebaut hat. Ich habe den halt wirklich seit damals nie wieder gesehen. Weiß gar nicht, wahrscheinlich, ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn ich den heute gucke, derselben Meinung bin wie du. Aber weißt du, weil man einfach jünger war und das war halt so ein Ding.
Nee, das glaube ich, das merke ich auch bei sehr, sehr vielen klassischen Meisterwerken, dass wenn du die heute siehst, bestes Beispiel Casino, ich habe dann einfach wirklich viele Filme oder auch andere dann gesehen, die darauf aufbauen oder Serien oder irgendwo Anspielungen, Hommagen. Hommagen? Ist die Mehrzahl von Hommage, Hommagen?
Ich glaube, Hommage ist schon, oder?
Hommage.
Hommage.
Ja, ihr wisst, was ich meine. Daran gesehen und deswegen kennt man das alles halt schon so gefühlt. Hm. Und dann ist es, wenn du dann das Original siehst, wirkt es manchmal halt ein bisschen angestaubt.
Ja.
Und dann hält es diesen hohen Erwartungshaltungen eben oftmals einfach nicht stand.
Beziehungsweise, wenn du den letztes Jahr zum ersten Mal geguckt hast und schon irgendwie so eine Wolke zu diesem Film hattest, dann ist es ja auch manchmal schwer, ne? Also
soll deswegen, man ja. Also wie gesagt, Edward Norton hat den Hype für mich halten können. Hm. Also den fand ich wirklich sehr, sehr gut in diesem Film. Aber sonst, ja, warum Edward Furlong aus dem nichts geworden ist, kann ich nachvollziehen. Abgesehen hart. Von den Drogen.
Harter Andreas Engel, hart. Apropos hart. Die Kinostarts der Woche.
Es geht kontrovers weiter.
Genau, in dieser Woche startet ein Film, der nämlich zuvor bereits für sehr viel Furore gesorgt hat. Und zwar dadurch, dass einfach sich wahnsinnig viele Leute im Internet aufgeregt haben. Und der Hass groß ist auf Paul Feigs Ghostbusters-Version mit Melissa McCarthy, Kristen Wiig und Chris Hemsworth als Vorzimmerdame. Einmal weibliche Ghostbusters, ein Reboot des Klassikers aus den 80ern. Der startet und ich glaube, dass viele Leute einfach das so als Plattform oder gesehen haben, um irgendwie ihren Unmut über weibliche, sage ich jetzt mal, toughere Kinoheldinnen kundzutun.
Ja, ich finde
ich habe nicht so ganz verstanden, was das soll. Also
die Diskussion darüber ist meiner Meinung nach echt verdammt schwer, weil sich da so viel vermengt und auch so viel durcheinander kommt und die Lager sich auch untereinander nicht ganz einig sind. Also es gibt halt solche, die einfach nur in ihren Sexismus da zur Schau stellen wollten, Punkt. Es gibt aber auch solche, die mit den Frauen, die da mitspielen, nichts anfangen können. Mhm. Also vornehmlich Melissa McCarthy. Ich habe auch, als ich gesehen habe, Melissa McCarthy spielt ja so mehr oder weniger die Hauptrolle, dass ich mir den Film brauche ich nicht sehen, weil ich die Frau noch nie lustig fand. So, das liegt nicht daran, dass sie eine Frau ist. Ich finde einfach, sie ist nicht lustig. Klar. Punkt.
Aber es ist halt schwer, ne? Also du kannst sehr schwer einfach sowas sagen wie, ich finde die halt nicht gut, weil ich sie nicht lustig finde. Punkt. Und nicht, weil ich es doof finde, dass das nur Frauen sind.
Also genau, aber da wird halt so viel vermischt, weil die einen sagen dann eben, okay, ich habe keinen Bock darauf, weil diese Frauen mitspielen.
Ja.
Dann heißt es aber sofort wieder, du hast diesen Film, weil Frauen an sich mitspielen. So, und die es ja auch gibt. Und deswegen wird es halt so schwer, das zu trennen alles.
Und man muss es halt klar sagen, also diese Diskussion, wie Marek auch gerade schon gesagt hat, dass vermehrt, also dass Gott sei Dank Frauen so in starken Rollen auftreten, darüber muss man nicht diskutieren, das ist gut. So, also Star Wars, Rey zum Beispiel, dass die Leute sich darüber aufregen, was soll das? So, das ist absolut unnötig. Marek, nick mal, sonst
weiß ich nicht. Ja, das ist super unnötig, aber ich habe da, also bei Rey hätte ich eher das Gefühl, dass die ja so eher ganz gut angekommen ist.
Aber ja, aber tatsächlich, es gibt halt Kommentare, die wir manchmal haben, und dann steht da halt, dass, was soll das alles? Ja, in Star Wars jetzt eine weibliche und jetzt das weiblich.
Vor allem auch noch halt, Rogue One jetzt ja auch wieder eine Frau.
Genau,
und so.
Ja, das sind Gott, also, Frauen. Das ist halt Diskussion, die ist absolut unnötig. Die muss man
nicht unnötig. Also ganz ehrlich, es gibt gute Filme, es gibt schlechte Filme. Es gibt durchschnittliche Filme und die haben oft auch damit was zu tun, wer da mitspielt, ob die Leute was drauf haben oder nicht oder was sie spielen. Also was wurde ihnen geschrieben, wie wurden sie inszeniert. Und das war's.
Ja,
und nicht mehr und nicht weniger. Und
eigentlich schon.
Und Ghostbusters, ich habe den jetzt noch nicht gesehen. Das ist was, also ich finde Melissa McCarthy in vielen Filmen sehr lustig. Zum Beispiel in Spy fand ich das ist ein sehr lustiger Film. Meiner Meinung nach, ich finde auch sowas wie Taffe Mädels sehr lustig. Fand aber zum Beispiel sowas wie wie hieß der, Tammy, super scheiße. Von daher, ich durfte auch mal Melissa McCarthy interviewen, die ist halt sehr, sehr, sehr sympathisch gewesen. Was aber, ja. Ich werde jetzt aber trotzdem nicht sagen, dass deshalb Tammy super geil ist. Also das war so ein Rock-Movie mit ihr und Susan Sarandon, ja, ein mega Scheißfilm. Und jetzt ist aber der Regisseur Paul Feig, der hat ja, oder Feige, Feig, 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 der hat halt Explicit Content. Der hat halt eben diesen Spy-Film mit ihr gemacht und der, wenn es, ich könnte mir vorstellen, dass das so in die Richtung geht. Also das war eine sehr, sag ich mal, actionbetonte Komödie. Und das hier wird auch eine actionbetonte Komödie sein, nicht mehr und nicht weniger. Das wird jetzt nicht die Neuerfindung des Ghostbusters-Franchise, das eigentlich nur aus einem 80er-Hit besteht mit Bill Murray, der einfach super geil ist, und einer mittelmäßigen Fortsetzung. Und dann gibt es jetzt halt nochmal so ein weibliches Reboot-Nachklapp, nicht mehr und nicht weniger. Und ich würde einfach sagen, wer auf sowas Bock hat, auf so eine leichte Sommerkomödie, soll sich das angucken und diese ganzen komischen Gedanken, dass es jetzt irgendwie nicht in Ordnung ist, dass Helden seiner Kindheit plötzlich Frauen werden. Ja, dann sucht euch andere Helden eurer Kindheit. Mad Max ist übrigens auch eine Frau.
Ja, richtig. Und für es gibt, was du angesprochen hast, Andi, das ist halt dieses, dass sich das sehr schnell vermischt und man da aufpassen muss, was man sagt. Das ist halt so ein Ding halt, was halt, jetzt habe ich sehr oft halt gesagt, was im Zuge dieser Diskussion aufgekommen ist, wo man einfach, was halt auch ein bisschen blöd ist. Man kann ja einfach sagen, wenn man den Film dann geguckt hat und ihn nicht mag, dann kann man das auch so äußern. Man muss aber auch einfach sagen, wieso. Also der Film ist ja trotzdem ein Film. Ob da jetzt Frauen sind oder Männer sind, ist ein Film, den man aus bestimmten Gründen nicht mögen muss. Und dann kann man sagen, sorry, Ghostbusters konnte ich nicht anfangen. Das lag an, weiß nicht, Drehbuch war scheiße, die Action-Szenen waren lahm. Und man kann den trotzdem scheiße finden, auch wenn man es gut findet, dass da Frauen mitspielen. Also dass Frauen die
Hauptrolle haben. Klar, man kann auch Melissa McCarthy scheiße finden, ohne ein Frauenfeind zu sein.
Ja, absolut.
Weil das ist ja ganz normal.
Also, das ist halt ein bisschen, das war halt also auch krass im Zuge dieser Marketingkampagne, dass das so krasse Wellen schwappt. Und es war ja irgendwie der meist gedownvotete Trailer auf YouTube und sowas alles. Ja, viele Menschen auch dabei, die da doch immer noch nicht nachgedacht haben. Ich persönlich kann halt sagen, dass ich von den Trailern, also die haben mich nicht überzeugt. So, ich war halt, ich habe den ersten, also ich habe beide geguckt und fand den ersten auch halt irgendwie so ein Kindheitsfilm. Mhm. Den zweiten, okay, habe ich auch noch gute Erinnerungen dran. Der hat mich jetzt allein von der Thematik, vom Trailer her einfach nicht gecatcht. Ich würde da jetzt nicht für ins Kino rennen, aber ich würde mir den irgendwann mal angucken.
Klar, ich mir auch. Ich finde auch Slimer einfach cool.
Ja. So, also und das ist halt, aber das hat und mit nichts zu tun, sondern einfach Thematik. Ist
auch eine Haltung, die ich absolut nicht verstehe, die du schon so ein bisschen persifliert hattest, ist dieses, dieser Film macht jetzt meine Kindheit kaputt. Oder das, was ich in meiner Kindheit geil finde. Was auch damals bei den Transformers-Filmen von Michael Bay aufkam, weil wir die schon mal thematisiert hatten, dass das jetzt auch diese Serie kaputt machen würde und so. Das ist ein Argument, was ich absolut nicht nachvollziehen kann.
Ja.
Weil ich meine, das ist doch losgelöst davon. Also du kannst doch diesen Film wunderbar ignorieren und trotzdem den mit Bill Murray einfach feiern. Oder du kannst auch diesen Film gucken und den scheiße finden, aber das beeinflusst doch nicht den Film mit Bill Murray und Dan Aykroyd und so weiter.
Schreibt doch nicht deine Kindheit um.
Nee, eben.
Dir bleibt ja.
Deswegen. Also das verstehe ich immer nicht, dass sie dann sagen, irgendwie hier, das vergewaltigt das Franchise oder so. Solche Ausdrücke werden ja dann wirklich durch die Gegend geworfen.
Ja.
Das ist für mich irgendwie immer bar jeder Grundlage.
Ja. Das ist auch. Es ist auch einfach völlig lachhaft. Weil du kannst sagen, ey, ich bin Fan von dem Film und dann ist doch geil, dann stellen die dir irgendwie in der schönsten Deluxe-Schleimbox irgendwie ins Regal und freu dich. Das ist doch völlig in Ordnung und legitim.
Ja.
Und kann man auch sagen, nö, der neue, das will ich nicht, das macht mir das kaputt. Das ist auch völlig legitim, aber dann guckt, also kein Mensch wird ja gezwungen, ins Kino zu gehen.
Nee.
Ja. Also da wird, glaube ich, auch sowas wie, letztlich ist es halt auch ein Film. Also da wird ihm auch ein bisschen zu viel Bedeutung beigemessen.
Ja.
Um vielleicht nochmal ein aktuelles Beispiel von mir zu bringen, wenn wir kurz die Zeit haben. Ich hatte Oldboy, ist ein koreanischer Film von 2003, den ich wirklich sehr, sehr mag. Und der wurde 2013 nochmal geremaked in der US-Version. So, und die habe ich mir auch angeguckt und die ist absolut grauenvoll in meinen Augen. So, aber deswegen finde ich ja das Original nicht auf einmal scheiße. Sondern im Gegenteil, mir hat das Remake, dadurch, was es falsch gemacht hat, eigentlich noch viel, viel mehr ins Gedächtnis gerufen oder viel, viel mehr ins Bewusstsein gekloppt, sagen wir es mal lieber so, was am Original so meisterlich gelungen ist.
Ja.
So, und deswegen, vielleicht taugt es auch hier als ähnliches Bild, sage ich mal, oder als Metapher.
Bam. Ja, einige Leute von denen, die mit solchen Kommentaren um sich schmeißen, tappen einfach im Dunkeln.
Bam. Lights out! Tonight, there's trouble in the Heartland, Philipp. Lights Out ist ein Horrorfilm, der jetzt ins Kino kommt am Donnerstag. Und der hatte ein paar ganz gute Trailer, fand ja. ich, so im Vorfeld. Die waren nicht so verkehrt.
Ich fand es krass, damals, als dieser Kurzfilm rauskommt, was ja auch schon wieder ein paar Jahre her ist, also kann ich mich daran erinnern, dass der damals noch in den Anfängen, glaube ich, von Social Media damals echt so.
Ich glaube 2010 oder 2011
ja, war das. Irgendwie, ja, also in meinen Anfängen von Social Media, sagen wir es mal so, so runden, wie sagt man? Bahnen?
Wellen geschlagen.
Genau, Wellen geschlagen hat. Der ja doch mit einer krass simplen Idee mega scary, mega creepy war, dass einfach eine Frau da auf dem Gang hier quasi ins Bett gehen will, dann macht sie am Flur Licht aus und auf einmal steht da was, macht sie wieder an, ist das Vieh weg. So, und dann hat sie Angst im Bett und dann ist das irgendwann da. So. Daraus jetzt. Was haben wir 2016, sechs Jahre später, so einen krassen Film zu machen. Mhm. Wundert mich nicht, dass sie das nicht schon eher, es wundert mich, dass sie das nicht schon eher aufgegriffen haben, aber von der Idee her, warum nicht? Also den Trailer oder die Trailer, die wir alle sicherlich gesehen haben, die fand ich jetzt also ganz spannend. Ich würde es mir nicht angucken, weil ich kein Horrorfan bin. Aber,
ja, ich auch leider auch nicht. Also das heißt leider.
Sah ganz nett aus.
Ich fand auch die Story hinter dem Film wirklich sehr interessant, also was du angesprochen hattest mit diesem Kurzfilm, weil der Regisseur ist David F. Sandberg, das ist ein Schwede, der eben mit seiner Frau sehr, sehr viele Kurzfilme gemacht hat, weil er damit eigentlich die Aufmerksamkeit des schwedischen Filminstituts auf sich lenken wollte, um halt, hier sag schnell, von denen Gelder zugeschossen zu bekommen, um richtige Kinofilme machen zu können.
Ja.
So, und dieses schwedische Filminstitut ist auf ihn nie aufmerksam geworden, aber durch Lights Out eben, weil dieser Kurzfilm so viral gegangen ist, New Line Cinema. Und dann haben die den einfach kontaktiert und meinten so, das Projekt klappt, setz dich in den Flieger, komm zu uns, wir machen den Film.
Ja.
Und das heißt, er hat einfach mal so einen Schritt übersprungen, obwohl er eigentlich nur schwedische Filme machen wollte, ist er direkt von einem schwedischen Kurzfilmregisseur zu einem Hollywood-Regisseur geworden.
Ja.
Und darf jetzt sogar Lights Out 2 machen, denn die Fortsetzung wurde schon bestätigt, nachdem der Film am ersten Wochenende, glaube ich, das Doppelte seines Produktionsbudgets eingespielt hat. Ja, mehr als das Doppelte.
Ziemlich viel, ja.
Das war also wirklich beeindruckend. Aber das ist ja bei so einem wenig budgetierten Horrorfilm auch oftmals.
Ist ja nicht selten passiert in den letzten Jahren.
In diesem Sinne, Andi out, ich muss mal auf Toilette.
Mach die ja, wir machen jetzt noch zwei Kinostarts, die, sagen wir mal, wo ich einen im Prinzip aus Gründen interessant finde, einen überhaupt nicht. Ich fange jetzt mal an mit dem, den ich überhaupt nicht interessant finde. Den hat aber zum Glück Philipp gesehen, von daher kann er vielleicht, gibt er mir recht, oder er widerspricht mir. Und zwar Maggies Plan, ein Film mit Julianne Moore, Ethan Hawke, Maya Rudolph und meinem Lieblingsschauspieler Travis Fimmel.
Travis Fimmel. Ich wusste, ganz ehrlich, ich habe...
Du hast den geguckt, oder?
Ich habe den, genau, ich habe den früher auf der Berlinale geguckt. Ich habe, am Sonntag war ich auch im Kino, da lief der Trailer und da fiel mir erst auf, dass die eine Person, die ich nicht erkannt habe, also ich habe ihn erkannt,
aber wusste
nicht
so... Ist.
Genau, dass das Travis Fimmel ist. Genau, ich habe den gesehen. Maggies Plan geht halt darum, dass Maggie wird halt gespielt von... Sie steht ja gar nicht drauf. Greta Gerwig. Spielt die Hauptperson, die quasi ein Baby haben will, unbedingt, und sie holt sich da so einen Samenspender, das ist Travis Fimmel, und sie fängt halt eine Beziehung mit dem älteren, ich glaube auch Unilehrer, ach irgendwie Aushilfslehrer, keine Ahnung, Ethan Hawke an, der für sie auch seine Frau verlässt, Julianne Moore quasi, und dann sind die zusammen und ziehen dieses Kind so ein bisschen auf, und nach ein paar Jahren ist das halt so mega eingeschlafen und Greta Gerwig möchte Ethan Hawke wieder loswerden, aber sie möchte nicht einfach Schluss machen, sondern sie möchte Ethan Hawke seiner alten Frau, Julianne Moore, zurückgeben. Und dann machen die beiden Mädels so einen Plan, damit er sich wieder in seine Ex-Frau verliebt. Das ist so, wie es klingt. Es ist halt ein sehr leichtfüßiger, kurzweiliger Film, der für mich belanglos war, weil da ist jetzt nichts Neues drin. Es ist halt eine... Ich glaube, er spielt halt in New York, ist halt eine kleine, leichte, feine Komödie, die man, wenn man irgendwie auf die Darsteller steht, sich ruhig mal angucken kann. Ansonsten nichts Neues.
Gut, dann beenden wir den Blick ins Kino mit Giulietta. Ja, es handelt sich hier nicht um einen neuen Alfa Romeo, sondern um einen Kinofilm von Pedro Almodóvar. Ja, Meister des spanischen Kinos, legendärer Regisseur aus Spanien, und dieses Mal geht es um eine komplizierte Mutter-Tochter-Beziehung, und da ist halt der Ehemann und Vater gestorben, und ja, die Zeit der Trauer verläuft wie so oft in ja auch ähnlich thematisierten Filmen halt für die Hinterbliebenen eher unterschiedlich. Das heißt, Mutter und Tochter leben sich auseinander und dann zieht die Tochter einfach eines Tages aus, ohne sich irgendwie zu erklären, und die Mutter versucht, sie zu finden und ja, findet dadurch ein bisschen zu sich selbst. Also ich habe jetzt geguckt, der Film ist FSK freigegeben ab 6 Jahren, was ja schon mal ein sehr großer Unterschied auch zu den Anfängen von Almodovar ist, der ja früher doch mit eher schrillen Filmen eigentlich ein ganz anderes Kino gedreht hat, also Frauen am Ende des Nervenzusammenbruchs und so weiter. Der ist jetzt ja mittlerweile auch nicht mehr der Jüngste und hat sich, glaube ich, schon zu so einer Art
Mainstream-Regisseur des spanischen Kinos.
Ja, aber schon, der aber auch immer mal wieder rausfällt mit irgendwas, wenn er dann mal seinen exzentrischen Tag hat.
Ja, ja.
Das hier sieht, glaube ich, eher nach seinem kommerzielleren Tag aus.
Mhm. Ja.
Sag ich mal so, ins Kino gehen werde ich nicht. Wenn er mir mal begegnet, vielleicht gucke ich den, weil ich eigentlich mit den Almodovar-Filmen schon eher was anfangen kann.
Mhm.
Aber manche sind mir dann auch ein bisschen zu exzentrisch.
Ja.
Das ist immer so ein bisschen abhängig.
Ja.
Aber ich wollte mal auf die Liste setzen für alle Freunde von Arte und so und wegen Kunstquark und so. Gut, das reicht. Vielen Dank, Andreas. Fragen wir dazu nicht. Der interessiert sich nur für Transformers. Was haben wir gesehen?
Michael Bay!
Yeah!
Ja.
Philipp, fang an.
Ich fang mal mit Andy zusammen an, weil bei IMDb ist Stranger Things jetzt gehört zu den erfolgreichsten Serien aller Zeiten. Was ist sie bei 9, noch was?
9,2 war das letzte Mal, als ich nachgeguckt habe.
Ja,
bei 60.000 Bewertungen
ich
ungefähr.
Ich habe Freitag geguckt, da war es irgendwie auch bei 9, noch was. Das ist halt schon ein Statement. Ich sage es ja vorweg, Andi und ich haben die beide fertig gesehen. Mhm. Christoph steckt noch mittendrin, deswegen ist es gut, dass er nicht hier ist. Wir werden jetzt auch nicht spoilern, keine Angst. Ich sage mal meine Meinung. Ich habe damals schon, als ich die ersten Folgen geguckt habe, im Podcast erzählt, dass ich eigentlich mit dem Thema des 80er Jahre Coming-of-Age-Sci-Fi-Films nicht so viel angucken kann.
Anfangen kann.
Danke.
Sehr
anfangen gern. Weil mich E.T. damals so krass verstört hat, dass ich mir geschworen habe, solche Filme oder beziehungsweise Serien nie wieder zu gucken. Ich war, ich habe es damals schon gesagt, aus purer Faulheit, weil ich mich nicht mehr bewegen wollte und nicht meinen Laptop holen wollte und einfach über meinen Fernseher Netflix angemacht hatte, habe ich die Serie angefangen und ich habe es bis zum Ende nicht bereut. Also schon mit der ersten Folge hatte die Serie mich, weil ich es mega spannend fand. Ab der dritten Folge kam eine großartige emotionale Note dazu und dann stand ich so 2 Folgen vor dem Finale vor der Frage, entweder verkacken sie es jetzt richtig oder nicht. Für mich haben sie es geschafft. Was ich aber nicht, also diesen übertriebenen Hype, kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Und ich glaube, du bist auch meiner Meinung. Ich finde die Serie wirklich, ich fand sie wirklich sehr gut. Sie hat mich wirklich sehr unterhalten. Ich fand die Schauspieler, die Figuren, die Geschichte, diesen Charme, die das hatte, auch mal, wenn du da eintauchst, dass du wirklich in diesem 80er drinsteckst. So. Und da hatte ich auch Gott sei Dank keine IT-Ängste. Hat das halt echt funktioniert. Wo ich echt mir denke, so, das ist halt eine Staffel, jetzt überlegen sie, ob es fortgesetzt wird. Bei dem Erfolg wäre es unwahrscheinlich, dass Netflix das nicht macht.
Hm.
Aber wie gesagt, sehr gut, aber eine 9, noch was für mich nicht.
Soll ich jetzt eigentlich noch was sagen oder einfach meine Unterschrift da? Ich kann das wirklich aber fast alles so übernehmen von dir, weil ich habe auch mit den Coming-of-Age-Sci-Fi-Filmen der 80er, auf denen das ja hier basiert, also die Goonies, E.T. der Außerirdische, was weiß ich nicht noch, Stand By Me, die ja auch von Einstellungen her und der Inszenierung oftmals kopiert werden. Ich habe davon E.T. irgendwann mal gesehen. Das ist aber schon wieder so krass ins Gedächtnis irgendwo nach hinten gerutscht, dass ich kaum noch Erinnerungen daran habe.
Das ist der Typ, der nach Hause telefonieren will.
Ah, danke. Der ist das. Ja, jetzt weiß ich. Ich glaube wirklich, dass und bezeichnenderweise ist das das Einzige, was ich in letzter Zeit dazu gesehen habe aus diesem Genre, falls man das dazu zählen will, ist Super 8, was ja auch schon eine Hommage daran war von J.J. Abrams.
Genau. Ja.
So, aber nichtsdestotrotz fand ich die Serie auch wirklich sehr gut, so wie du es ja ebenfalls wahrgenommen hast.
Ja.
Die Sache ist nur die, ich ich glaube, diese 9,2 auf IMDb oder auch die hohe Wertschätzung, wir haben das ja im Büro mitbekommen, dass wirklich jeden Tag hat ein anderer angefangen und kam dann wieder an, hast du schon mit Stranger Things angefangen? Ich bin jetzt da und da. Wie fandest du es?
Ja.
Dieser Hype, sagen wir mal. Darum, ich glaube, der kommt auch sehr, sehr viel einfach durch dieses 80er-Jahre-Flair.
Ja, ja.
Und ich würde gerne mal sehen, wo die Punktzahl wäre, wenn dieser Film nicht, diese Serie nicht in den 80ern angesiedelt wäre. Ich glaube nämlich nicht so hoch.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz finde ich, das fügt der Serie eben auch was hinzu. Es ist ja Charme, es basiert ja alles darauf und von daher ist es absolut auch legitim. Ich will mich da jetzt auch nicht beschweren. Es wäre nun mal ein ganz nettes Gedankenexperiment, weil sie spielen ja hier bewusst auch mit der Nostalgie und bedienen ja auch oftmals.
Ja.
Und das machen sie nicht plump oder so. Da ist viel Herzblut und viel Charme dabei.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, es ist halt die Nostalgie-Schiene so. Und ich kann auch verstehen, wenn manchen das eventuell ein bisschen Säure aufstößt. Was ist das nur für Punkte angesprochen? Du hast mich schon fast alles jetzt hier so vorweggenommen.
Ja, macht ja nichts.
Ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich jetzt einfach so.
Wir können auch einfach...
nichtsdestotrotz, also ich fand die Charaktere vor allem, oder die Schauspieler, die Jugenddarsteller oder die Kinderdarsteller ja oftmals eher noch, haben das wirklich durch die Bank weg gut bis sehr, sehr gut sogar gemacht.
Ja.
Mein absolutes Highlight ist Dustin.
Ja.
Der Typ ist einfach der Beste. Ja. Also ab der Hälfte der Staffel habe ich den so lieb gewonnen. Ich glaube, wenn ich der Vater von dem wäre, ich würde den ganzen Tag einfach nur knuddeln und den nie mehr weglassen. Der Typ ist so gut. Ich glaube, sie haben dem auch bewusst die besten Gags und so geliefert, weil sie wahrscheinlich dieses Lispeln von ihm so ein bisschen kompensieren wollten. Aber nichtsdestotrotz, der haut einfach einen coolen Spruch nach dem anderen raus. Und der ist einfach, der Typ macht das auch super. Also der spielt.
Die Gruppe war ja auch geil definiert, ne?
Ja.
Der Kleine, also der quasi der Hauptprotagonist unter der Gruppe. Dann der Lustige, der genau, Harte und der fehlt quasi.
das
war ja schon klug konzipiert. Also.
Ja.
Genau. Ich fand halt, dass das Mädel, also Eleven, fand ich vom Schauspielerischen eher so großartig, dass ich mir denke, hoffentlich bleibt die irgendwie dran, dass wir die irgendwie mal auch in den nächsten Jahren immer sehen, dass daraus wirklich eine tolle Schauspielerin wird. Das wäre zu wünschen.
Ich muss auch sagen, das Finale haben sie meiner Meinung nach auch nicht verbockt, so wie du es genannt hattest.
Ja.
Ich fand nur, man sieht es halt kommen. Also ich wusste von Anfang an eigentlich ungefähr, wie das ausgehen wird, obwohl ich nicht mal in diesem Genre oder in diesen Filmen so unfassbar verwurzelt bin. Aber nichtsdestotrotz finde ich, sie haben das da geschafft, auch nochmal ein paar ganz gute Kniffe und Spins reinzukriegen, die es wieder interessant gemacht haben. Weil auch im Hinblick auf eine zweite Staffel, was da kommen könnte, also wenn du am Ende von der ersten angekommen bist, denkst du dir, jetzt ein Jahr warten bis zur zweiten, ich will eigentlich sofort wissen, was sie daraus machen, aus den Ideen, die sie am Ende so verwandelt haben. Vor allem, weil manche Charaktere, die du eigentlich lieb gewinnst, nochmal einen schönen Touch bekommen, wo du sagst, das war jetzt moralisch nicht einwandfrei, was der gemacht hat. Ich will jetzt nicht sagen, wer es ist, aber ich hoffe, du weißt, wen ich meine, weil du guckst mich gerade so ein bisschen unglaublich
an. Nee, ich überlege schon.
Okay. Und ich bin auch, wie du, verwundert, dass die zweite Staffel und wie wahrscheinlich alle, verwundert, dass die zweite Staffel noch nicht längst bestätigt wurde. Also der Programmchef von Netflix, ich glaube Ted Sandros hieß der, hatte sich auch schon geäußert und meinte es so ein bisschen kryptisch mit von wegen, wir müssen bei unseren Serien immer darauf achten, ob das auch so von den Zuschauerzahlen her sich rentiert.
Und das, ja,
deswegen, also ich glaube, die Serie war schon ordentlich teuer. Du siehst ja auch einen hohen Production Value an. Also die ist sehr, sehr wertig.
Ja, ist gut.
Aber deswegen, also angesichts der hohen Resonanz würde man eigentlich vermuten, dass sofort nach einem Tag schon die gesagt hätten, jo, Staffel 2 schicken wir auf den Weg.
Ja, vor allem bei der Bewertung.
Das ist ja, genau. Aber so wahrscheinlich hat die Serie einfach sehr, sehr viel gekostet, weswegen sie sich das jetzt noch so ein bisschen abwägen. Aber wenn man eben die Macher mal ein bisschen verfolgt hat, so in den letzten Tagen, die sprechen ja schon offen über die zweite Staffel, was sie machen wollen und was sie machen werden. Und von daher denke ich mal, so hinter den Kulissen ist es schon relativ, die sind sich sehr, sehr sicher, dass da eine zweite Staffel kommen wird. Und alles andere würde auch überraschen, vor allem bei Netflix bisher seine eigenen Sachen auch immer mindestens zwei Staffeln hat laufen lassen.
Ja.
Von daher, freue mich da auch schon auf die zweite Staffel. Ich bereue es nicht, das geguckt zu haben, was ja auch keine Selbstverständlichkeit ist. Auch nicht bei Netflix eigenen Serien. Und deswegen, also ich kann das weiterempfehlen. Vor allem, wenn man eben ein Kind der 80er Jahre ist und da noch sehr viel mehr verwurzelt ist, dann glaube ich, hat man da
selbst wenn nicht
ordentlich Spaß dran. Ja, selbst wenn nicht. Also es ist wirklich eine sehr gut aufgebaute Serie.
Ja. Mike.
Kommen wir zu einem Film.
Ja.
Ich habe auch noch. Ich habe in der letzten Woche ja erzählt, dass ich den Film mit der Kartoffelknödel geschaut habe und dass er mir ganz gut gefallen hat.
Ja.
Und ich habe mich mehr dann mit diesem Film beschäftigt und habe festgestellt, dass es sich um eine Reihe handelt. Und zwar ist das bereits Teil 2 einer Reihe und der dritte Teil kommt jetzt in diesem Herbst ins Kino.
Stimmt, das habe ich gesehen.
Und der erste Teil heißt Dampfnudelblues.
Ah, ja.
Und auch, das auch war gehört, mir nicht so bewusst. Und dann habe ich mir den natürlich sofort angeguckt.
Ja.
Und der zweite Teil war auf jeden Fall etwas makabrer.
Okay.
Im ersten wird bis, also es dauert relativ lange, bis plötzlich so ein abgetrennter Kopf in der Hand von einem ist, wo man sich so denkt, aha, jetzt sind wir wieder auf der makabren Schiene.
Ja.
Der ist, also, du hast, ist, eigentlich gucke ich ja nicht zuerst in Teil 2. Das war also diese in sich abgeschlossene Geschichten.
Ja, ja.
Nur ich wusste das nicht, dass das irgendwie eine Fortsetzung ist. Sodass man schon merkt, dass irgendwie in dem zweiten Teil einfach das, was an dem ersten gut funktioniert hat, nochmal hoppala, so, in, mehr, in mehr gebracht wurde.
Ja.
Ja, also du hast, der ist einfach das, was der erste Film ganz gut gemacht hat, in noch verstärkter. Und also mir hat der auch gut gefallen. Also wer halt, ich sag's nochmal, sowas mag wie die Brenner-Filme mit Josef Harder und eine Alternative sucht oder ähnliche Filme, die jetzt vielleicht nicht ganz so viel Substanz haben, aber trotzdem einen schönen, makabren Humor und auch so ein bisschen schräge Charaktere und dem es nichts ausmacht, dass die alle schon sehr hart bayerisch sprechen. Dem kann ich dann diese Trilogie wird es ja bald nach wie vor empfehlen.
Mhm.
Ja, also es gibt ja immer so eine Kriminalgeschichte. Also es wird immer, irgendwann stirbt mal irgendwer und dann wird das aufgeklärt. Das ist eigentlich egal. Es geht mehr so um Skurrilitäten und um Figuren.
Ja.
Ist es denn auch wirklich auf schwarzer Humor dann getrimmt? Oder
ja, schon. Okay. Also es ist aber auch ein bisschen so auf skurril auf getrimmt, aber auch schon so auf, also es ist, wenn jetzt, sagen wir mal, ein abgetrennter Kopf kommt, ist es nicht so, dass du dir denkst, das ist jetzt irgendwie ein Horrorfilm, sondern das ist schon auch, ach bitte. Also es ist schon lustig, aber also und ein bisschen eklig zugleich.
Okay.
Ich bin
du wieder. Bist nochmal dran. Du wolltest noch einen Film empfehlen.
Genau, nee, ich habe jetzt, um die Brücke zu sagen, zum Wochenende.
Jetzt kommt die Brücke.
Ich war am Sonntag im Kino und habe Toni Erdmann tatsächlich geguckt.
Ach was?
Ja.
Alter, der dauert doch auch so 3 Stunden oder so.
Der geht 2 Stunden und 40 Minuten.
Und ist es hart, fieses Kunstkino oder geht's?
Nee, es geht. Also ich habe Andi auch kurz am Montag von gesagt, dass ich den sehr gut fand, aber mir noch nicht ganz so sicher bin. Und ich habe jetzt nochmal so 3 Tage, nee, was haben wir? Dienstag. 2 Tage, einen Tag länger gehabt. Und muss sagen, dass das wirklich ein sehr, sehr fantastischer Film ist. Also es ist, du sprichst es halt schon an, es gibt halt, es ist halt dadurch, dass er so lang ist, lässt er sich auch sehr viel Zeit und ist in einigen Einstellungen, wo du wirklich denkst, jetzt mach so, jetzt komm aus dem Knick, aber der ganze Film an sich mit der Thematik ist unfassbar gut. Also wirklich unfassbar gut. Ich kann auch jetzt nachvollziehen, warum der in Cannes so gefeiert wurde, warum der auch.
Tschüss, Lisa!
Ciao!
Warum der auch jetzt in der dritten Kinowoche immer noch in den Top 10 ist, habe ich, glaube ich, gelesen.
Hm.
Und deswegen würde ich ihn gern unseren Zuhörern einfach mal als deutschen Film empfehlen, den man sich ruhig mal angucken kann, um mal zu sehen, dass wir auch sehr gute Filme machen können.
Victoria.
Ja, genau. Und
der Wichser.
Genau. Victoria war es letztes Jahr.
Hm.
Dieses Jahr haben wir, glaube ich, Toni Erdmann so als deutschen Film, den man sich, also der wird nicht den Hype haben, den Victoria hatte, aber er ist halt wirklich fantastisch. Er ist halt diese Vater-Tochter-Beziehung, also die Tochter, die in Bukarest arbeitet und gerne nach Shanghai will und nur am Handy ist und nur macht und macht und macht. Und Peter Simonischek, der ist halt fantastisch und der spielt halt den alten Vater, den Musiklehrer, dessen Hund stirbt und der daraufhin quasi seiner Tochter nachreist. Und die Beziehung zwischen den beiden. Es kommt halt darauf an, was man für eine Konstellation steht, aber ich konnte in einigen Situationen sehr krass nachvollziehen und der Film bringt dich echt hart zum Lachen. Also wenn er nämlich seine zweite Person, also seine Kunstfigur da auspackt, Toni Erdmann, sich dieses Kunstgebiss reinschiebt und sich diese Perücke aufsetzt und in Bukarest da in dieser High Society sich als Coach oder als Ambassador, also als Botschafter von Deutschland ausgibt, das ist wahnsinnig lustig und dann eine Szene später ist es wieder unglaublich wahnsinnig traurig. Der Film hat seine kleinen, also er war mir selbst nicht langweilig. Er hat aber so seine kleinen Längen, wo du echt denkst, ja, jetzt, also ich weiß, die Regisseurin will mir jetzt irgendwas sagen, aber sie sagt es mir nicht offensichtlich, deswegen muss ich drüber nachdenken, sowas. Das kann man auch schnell, da kann man auch schnell aggressiv werden. Also ich werde eigentlich immer schnell aggressiv, aber der Film schafft es halt, gerade mit seinen beiden Hauptdarstellern, da so einen unglaublichen Charme zu entwickeln, dass ich echt lachen musste und manchmal auch Pipi in den Augen hatte. Also von daher, Toni Erdmann, wirklich mal eine Empfehlung.
Krass.
Und ich habe am Sonntag noch eine Mini-Mini-Serie fertig geguckt, weil es waren nur 3 Folgen. Und zwar, was mir der Herr Heidemann ans Herz gelegt hat, die Agatha Christie-Verfilmung And Then There Were None. Auf Deutsch heißt die Und dann gab es keines mehr. Ich habe das Buch schon vor einiger Zeit gelesen. Es ist nämlich, Wikipedia-Fun-Fact, der meistverkaufte Kriminalroman aller Zeiten. Von Agatha Christie, von der habe ich schon sehr viele Bücher gelesen, die ich sehr mag, weil die so ganz klassische Krimi-Literatur schreibt mit dem, nach dem Motto Who Done It? Also es passiert was.
Ist es jetzt der erfolgreichste Kriminalroman überhaupt oder der erfolgreichste von Agatha Christie?
Nee, überhaupt.
Ah, okay.
Also so.
Weil du dieses von Agatha Christie so hinterhergekommen hast.
Ach so, Entschuldigung. Deswegen nee, überhaupt
nicht. Wusste ich nicht, wirklich, ob du jetzt damit kenntlich machen wolltest, dass sie die Autorin ist.
Okay. Ja, nee. Also sie ist die Autorin des erfolgreichsten Krimi-Romans aller Zeiten.
Props an der Stelle.
Genau. Und sie ist halt immer so klassisch Mord und dann tritt irgendwie ein Ermittler, ein Detektiv auf. Miss Marple kennt jeder. Und dann wird das gelöst und in den letzten Seiten quasi ist der Fall quasi erledigt und das ist mega spannend und da gibt es halt immer so einen Detektiv, aber und dann gab es keines mehr, ist da so ein bisschen rausgelöst. Er hat auch, wenn man sich danach, also wenn man sich andere Krimis oder Geschichten anguckt, sehr viel beeinflusst, was tatsächlich mein Beispiel ist, Detektiv Conan hat sehr viele immer mal wieder Züge in den Folgen von Agatha Christie genommen. Und dann gab es keines mehr, ist die klassische Geschichte, dass 10 Leute, auf, die sich nicht kennen, auf eine Insel geladen werden und quasi Dinge, schreckliche Dinge passieren. Und du quasi dich fragst, wer ist es? Diese, und das wurde halt schon einmal oder glaube ich schon öfters prominent verfilmt, zuletzt halt letztes Jahr vom BBC in einer Miniserie, wo Tywin Lannister mitspielt, also Charles Dance, den kennt man. Man kennt den Guy from Jurassic Park, Sam Neill spielt mit. Douglas Booth heißt er, glaube ich, kennt man. Also die Schauspieler, die alle da auftreten, die hat jeder von euch in irgendwelchen Filmen schon mal gesehen, in Hollywood-Filmen. Meistens so Nebencharaktere und hast nicht gesehen. Man kennt sie auf jeden Fall. Und es sind halt also britische Schauspieler, die da drüben echt einen Riesenstand haben. Hm. Die Verfilmung ist sehr, sehr gut gelungen. Nach der ersten Folge habe ich noch zu meiner Freundin gesagt, weil ich das Buch gelesen habe, so, ich vermisse, also der Anfang geht sehr schnell, was so 30 Seiten eigentlich sind und es geht, wird flott durchgezogen und ich vermisse da so ein bisschen den Grusel, der da auch herrscht, wenn du, wenn 10 Personen allein auf einer Insel sind, in einem großen Gutshaus quasi und das zog dann halt in Folge 2 hart an, also da wurde es schon manchmal echt gruselig und die Auflösung, die ich werde natürlich nicht sagen, die ist aber im Buch wirklich fantastisch gemacht, weil du das Buch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes bis zum Ende lesen musst, weil die letzten 2 Worte des Buches weißt du quasi, wer es ist. Das ist großartig gemacht, deswegen habe ich mich gefragt, wie machen sie es jetzt in der Serie? Da machen sie es ein bisschen anders, ist aber trotzdem sehr fantastisch. Deswegen, das sind 3 Folgen, eine Stunde, kann ich eben empfehlen, der auf klassische Kriminalverfilmung steht.
Von wann ist denn die Serie eigentlich?
Welcher?
Über die
Serie, letztes Jahr.
Ja, ah, okay.
Genau, von 2015.
Echt neu.
Ja. Man kann sie auch, auf Amazon, glaube ich, bestellen als UK-Import.
Ah, ja. Mhm.
Daher habe ich sie auch.
Ist doch gut.
Ja. Ja,
vorbildlich.
Ja.
Glauben wir dir. So, ja, soll ich noch einen raushauen? Ich habe noch einen Film gesehen, der heißt The Great Buck Howard.
So, was?
Kennt keiner was. Eine Art Pseudo-Biopic, das auf der Karriere eines Magiers in den USA beruht, aber der hieß nicht so. Also das ist so eine Art, der galt als Inspiration und die Hauptrolle spielt John Malkovich und hat eine Frise, also mit Haaren und er spielt einen TV-Magier, also der in so TV-Shows macht und dann irgendwann ist er halt so, hat er eine Show in Las Vegas und er ist aber schon was älter. Und er hat halt immer so einen Trick, dass er am Ende irgendwie die Gage findet. Also der hat seine Gage für den Abend ist irgendwo versteckt und er geht dazu, das ist so ein Mentaltyp, der geht dann irgendwo so rum und sagt so, du hast die versteckt oder so. Hm. Und der ist halt irgendwann nicht mehr hip.
Ja.
Und das peilt er nicht. Also das ist auch ein neuerer, also John Malkovich ist auch schon was älter in diesem Film.
Ja.
Und der hat aber eine Art Manager, den er auch ziemlich drangsaliert und der wird gespielt von Colin Hanks. Den ich ja sehr gern mag und der Film lebt auch davon, dass Colin Hanks Vater in dem Film von Tom Hanks gespielt wird, der da also auch auftaucht, also der hat eine kleine Rolle, das ist eher so eine Art Gast.
Okay.
Und der sagt halt so zu seinem Sohn, studier mal Jura und mach mal was Vernünftiges. Sagt so, nee, ich will aber ins Showbusiness und dann landet er halt irgendwie als ja, Berater bei diesem Typen.
Ja.
Und dann sehen wir halt auch in ein paar schmerzlichen Szenen, wie der halt Dinge nicht mal so ganz hinkriegt. Also irgendwann klappt auch mal so ein Gag nicht mehr oder so. Und ja, letztlich auch in vielen Sachen so ein Standard irgendwie Biopic, auch wenn es kein echtes ist. In manchen Dingen schön stimmungsvoll. Also ich habe das Spaß gemacht. Ich habe das irgendwie gerne geguckt. Und ich mag auch sowohl Tom Hanks als auch Colin Hanks. John Malkovich sowieso. Das waren schon mal gute Voraussetzungen.
Also es ist ein guter Film.
Ja, also es ist kein herausragender Film, kein überragender Film, aber ist ein Film, den ich nicht bereut habe zu gucken.
Okay. Wie heißt der nochmal?
The Great Buck Howard.
Und der ist aus den letzten Jahren,
der oder? Der ist von 2009 oder 10.
Okay.
Jetzt will ich aber auch noch einen raushauen dann.
Ja, einen noch.
Ist das schon ein bisschen Weile her?
Nein,
ein bisschen länger her, dass ich den geguckt habe.
Das zählt nicht.
Doch, nein. Das ist zwei Wochen her. Stop it.
Nein, klar,
zum Ruhe. Und zwar ist es eigentlich ein Film, der meiner Meinung nach als Klassiker zählen sollte und dass ich glaube, in Filmkreisen das auch tut, den aber trotzdem darüber hinaus kaum jemand kennt.
Königreich der Himmel.
Event Horizon.
Ding, ding, ding. Nein. Ich hatte bis auch vor kurzem noch gar nicht von diesem Film gehört, ehrlich gesagt. Und zwar geht es um Clerks, die Ladenhüter.
Ach so.
Der allererste Film von Kevin Smith.
Ja, Mann.
Und ein fantastischer Super Film, meiner Meinung nach. Der natürlich absolut billig produziert wurde und dementsprechend von der Bildwertigkeit auch nicht den höchsten Qualitätsansprüchen halten kann.
Nett
aber die Dialoge, auch die Schauspieler teilweise, aber die Dialoge, meine Fresse. Also der Kevin Smith, wenn der eins kann, einen Dialoge schreiben. Mhm. Das war wirklich fantastisch. Also ich habe mich so in diesem Film verloren und wollte dann auch irgendwann gar nicht mehr aus diesem Film raus, weil also wirklich, also die Szenen an sich sind so ein bisschen losgelöst und es geht eigentlich nur darum, man hat so das Gefühl, dass Kevin Smith seine Dialoge ein bisschen zur Schau stellen will, aber die sind wirklich so on point, dass mir das absolut nicht negativ aufgefallen ist. Also ich habe da herzlich gelacht bei diesem Film. Der steckt natürlich voller popkulturelle Anspielungen, obwohl Kevin Smith inzwischen ja auch selbst, also dieser Film selbst wurde ja auch schon wieder persifliert oder eine gewisse Hommage in Family Guy geboten, also wo Chris, der Sohn von Peter Griffin, dann irgendwie so auch in so einem Laden arbeitet und der Typ dann ihn die ganze Zeit mit irgendwelchen Filmanspielungen und dergleichen voll labert und Film-Insider-Wissen und so, was dann eben eine Anspielung auf Clerks wiederum ist.
Ja.
Aber der Film selbst ist ja einfach ein fantastisches Stück. Was aber darüber hinausgeht, ist auch die Trivia um den Film selbst herum.
Ja.
Also es finde ich fantastisch, wie dieser Film eigentlich zustande gekommen ist. Und deswegen kann ich jedem empfehlen, wer diesen Film gesehen hat, dann danach sich nochmal ein bisschen damit zu beschäftigen, wie der eigentlich überhaupt ja, produziert wurde. Also was für Widrigkeiten die überwinden mussten, wie sie das aber auch wieder in ihren Film eingebaut haben. Zum Beispiel konnten die nur nachts drehen. Und damit man es in dem Film selbst nicht sieht, dass die ganze Zeit einfach Nacht ist, weil es geht ja um einen Typen, der in einem Laden arbeitet, der eigentlich tagsüber geöffnet ist, haben dann einfach das eingebaut, dass die Rollläden kaputt sind und sich deswegen nicht öffnen lassen. Und deswegen sind da die ganze Zeit die Rollläden unten, damit du eben nicht siehst, dass es Nacht ist, aber sie haben es in den Film eingebaut.
Mhm.
Und so eine Kleinigkeiten findest du an jeder Ecke, was ich wirklich fantastisch fand und deswegen also ein schönes Stück Film einfach.
Ich habe,
glaube ich, viel zu wenig Leute kennen
eigentlich. Angucken.
Kevin Smith, Film. Boxhauser, wenn du den mal möchtest. Also noch.
Kannst du mir sehr gerne mal geben, wenn ich irgendwann mal Zeit habe.
Ich
melde mich nächste Woche krank. Das ist doch okay, oder Philipp?
Nee, ja.
Chasing Amy ist da nämlich noch drin und irgendein anderer
Film. Auch super geil.
Ja.
Also Kevin Smith kann man schon.
Ich habe bisher noch nichts von ihm gesehen, außer jetzt eben Clerks. Deswegen, also
Dogma auch von Kevin Smith?
Ja, ich glaube schon, ja.
Ja, ich glaube auch. Ja.
Der auch geil ist.
Ja,
mit Alanis Morissette als
Gott.
Richtig.
Und Alan Rickman als Teufel ohne Penis. Sehr gut.
Ja.
Dann kommen wir noch zu einer Frage.
Ja, und zwar, wir sind, hab ich wieder gut was auf dem Tacho. Also Yannick Schneider, 00 Schneider, ermittelt ausschließlich mit dem Gehirn. und ist anscheinend ein Fan von The Walking Dead. Und er möchte gerne von uns wissen, was wir zum Trailer der Staffel 7 sagen. Und vor allem, wen Negan am Ende der Staffel 6 nun gekillt hat. Wir wissen es natürlich nicht, aber ich würde sagen, wir hauen es mal raus. Glenn.
Ja, also ich. Also die Vermutungen sind natürlich, gehen noch in alle Richtungen. Mhm. Wir haben es, wir haben noch nicht, also wenn ihr unsere Artikel lest, dann werdet ihr sicherlich schon erfahren haben, dass irgendwie jeder hat eine Todesszene gedreht, aber Rick wurde jetzt schon mal irgendwie rausgenommen. Und
also Robert Kirkman hat schon selbst bestätigt, also der Schöpfer der Vorlage, ja, und auch Produzent der Serie, dass aber es Rick nicht ist.
Bestätigt, genau. Und dementiert dauernd irgendwas. Das ist eine seiner Lieblingsgeschäfte. Der geht mega ab.
Das stimmt zum einen. Zum anderen wäre es auch ein bisschen dumm, Rick zu töten. Ja,
absolut.
Glenn ist natürlich naheliegend, weil es in den Comics passiert. Ich vermute auch, dass es Glenn ist, weil damit schockst du die, also die Fans sind eh gerade mega on the edge, weil sie irgendwie wissen wollen, wie es weitergeht. Ich habe heute Morgen noch einen Artikel gelesen, dass der Walking Dead Creator so regelmäßig Todesdrohungen bekommt, wegen dem. Und ich glaube halt, dass es Glenn ist, weil das wird halt für den meisten Aufschrei sorgen. Er ist halt ein absoluter Fanliebling. Du guckst so skeptisch. Ja, wir wissen, dass du der Serie nichts ab.
Nee, es geht gar nicht darum. Also losgelöst Aufschrei davon. Nee, mach erstmal deinen Punkt zu Ende, dann dementiere ich.
Nein, also ich weiß zum Beispiel, dass meine Freundin in der Staffel, was war jetzt? 6, genau. Ja. Gab es doch mal am Anfang diese fragliche Szene, wo du nicht wusstest, wie es mit Glenn weitergeht. Mhm. Da ist sie emotional fast, also explodiert, weil sie dachte, das ist nicht Glenn und sowas. Ich glaube halt, wo Andi mich so skeptisch angeguckt hat, weiß ich nicht mehr, aber ich glaube halt, dass Glenn ein,
ich weiß es ja auch nicht,
ein absoluter Fanliebling ist. Ich mag ihn zum Beispiel auch sehr. Und wenn er jetzt das Zeitliche segnen würde, würde es mich wirklich auch hart treffen. Zumal halt ich bei diesen letzten 2 Minuten der 6. Staffel mega Gänsehaut bekommen habe und auch irgendwie Angst davor habe, zu sehen, was da passiert. Weil das werden sie ja irgendwie drastisch bebildern, dass der.
Es wird super drastisch bebildert.
Dass er ihm einfach den Kopf einschlägt und außen.
Und der Kopf wird einfach zerschmettern und es ist der Kopf von Glenn.
Ja, und in dem Trailer zu Staffel 7, ich mach's kurz, der hat mir sehr gefallen, weil mir der Aufbau am Anfang mit diesem emotionalen
Rückblenden. Der war super, oder? Das Intro war irgendwie cool.
Ja, der hat mir sehr gefallen und dann auch das nicht mehr zu behandeln, sondern andere Dinge zu zeigen, ja, dass du weißt, es geht weiter, aber so zwischendurch in Sequenzen einmal irgendwann zweimal so ein Schlag von Negan auf diesen Kopf in dieser besagten Szene, dann sieht man noch seinen blutenden Baseballschläger Lucille, genau. Das war, also ich fand den Trailer sehr stimmig und bin jetzt echt gespannt, wie es weitergeht.
Ja. Also erstmal klar, Glenn ist Fanliebling der meisten,
yes,
Fans.
Lag ich richtig.
Ja, das würde ich auch gar nicht dem widersprechen, weil ich meine, er ist immer noch einer der wenigen, der seine moralische Integrität durch diesen kompletten Zombie-Apokalypsen-Dreck beibehalten hat.
Genau, und Glenn und Maggie sind halt so ein süßes Pärchen und jetzt ist er auch noch, ne?
Und er agiert ja auch noch so, als Rick seine krasse Austick-Phase hatte, hat er so ein bisschen noch als Gegengewicht agiert und so, ja, und deswegen sich auch natürlich Respekt erarbeitet.
Ja.
Nichtsdestotrotz, Glenn wäre, also natürlich hättest du ein bisschen emotional, wäre das schon, weil er der Fanliebling ist, oder einer der Lieblinge. Aber jeder rechnet damit. Also es ist halt in den Comics passiert.
Ja, das
so, deswegen, es wäre die offensichtlichste Wahl, ihn zu nehmen.
Das stimmt.
Deswegen glaube ich, allein aus diesem Grund werden sie es schon nicht machen.
Meinst du nicht?
Um sich abzulösen.
Ich meine,
ich kann mir vorstellen, dass, und jetzt, obwohl Spoiler-Territorium, wir wissen es ja nicht, ich kann mir vorstellen, dass es Eugene erwischt. Nee, nicht Eugene, Abraham, sorry.
Ja,
Abraham,
das,
ja. Weil der in den Comics zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon tot ist. So, und das haben sie nämlich geskippt. Eigentlich wurde der nämlich durch die Saviors getötet. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie den jetzt dafür genommen haben, um Glenn noch ein bisschen weiter zu behalten. Andere Theorie, irgendeine Seite hatte das so krass ausgebreitet, dass, wie heißt sie, Lauren Cohen, die
Maggie.
Darstellerin von Maggie, genau. Ja. Die wurde in letzter Zeit bei Instagram sehr, sehr viel gesehen, wie sie irgendwelche Schnappschüsse von Urlaubaufnahmen oder so gepostet hatte.
Ja.
So, während eigentlich die Dreharbeiten liefen.
Mhm.
Deswegen haben manche vermutet, dass sie gar nicht bei den Dreharbeiten jetzt mehr ist, sondern halt
Urlaub
getötet
macht.
Wurde und deswegen jetzt Urlaub machen kann. So. Ich glaube, wenn du Maggie umbringst, das hätte mal noch einen sehr viel mehr krasseren emotionalen Impact, aber, weil sie einfach auch noch schwanger ist.
Ja, genau, aber so. das also wir reden immer noch von einer US-amerikanischen Serie, die krass prüde sind. Also klar, ja, diese Geburtsszene von Judith, die war damals auch schon nicht ohne, aber jetzt die Mutter zu erschlagen und damit halt quasi auch automatisch zwei Personen zu töten, das ist,
glaube ich, das mega heftigste. Aber
das wäre das mega heftigste.
Aber glaub, dadurch würdest du halt auch den höchsten Buzz kreieren, das also stimmt, die höchste Aufmerksamkeit.
Aber ich glaube auch, dass du in den USA da irgendwelche Indizierungen oder was weiß ich mit provozierst und sowas. Und ich glaube nicht, dass das in den USA so passiert. Also als
USA. Also ich würde auch eher auf Abraham tippen, einfach weil der schon tot ist und ich glaube, sie haben ihn sich aufgespart dafür.
Ein anderes Ding ist ja auch, dass Daryl ja nicht offiziell existiert. Ne? Also in den
was heißt nicht offiziell? Ja.
In den Comics gibt es die Figur nicht quasi.
Nee. Aber mir fällt auch gerade auf, wenn wir die Rechnung aufmachen, dann könnte es auch Sascha erwischen und, ach nee,
genau.
Dingens ist ja gar nicht dabei.
Nee, hier. Aber ich meine, Daryl wäre halt auch noch so eine Figur, wo alle Fans austicken würden.
Ja, weil, absolut.
Ne, der ist ja vielleicht noch die beliebteste Figur da, wenn man ein Ranking erstellen müsste. Aber auch Eugene, wo du schon gesagt hast, der ist ja eigentlich in dieser Szenerie gar nicht anwesend. Ich glaube, so wie ich es verstanden habe, in den Comics ist er ja eigentlich weg zu der Zeit, um diese...
Um eigentlich Waffen herzustellen.
Genau.
Ich weiß nicht, ob er nicht trotzdem
da anwesend war, aber da habe ich nur die, da habe ich nämlich nur die Theorie gelesen, dass er eigentlich nicht dabei ist, aber er hat ja irgendwie in der Serie Rick die Pläne dafür gegeben oder ihm irgendwie gesagt, was auch immer, wie er es macht oder sowas. Und jetzt ist er dabei und dass sie den Fall gemutmaßt haben, das kann man jetzt trotzdem diesen Handlungsstrang weiterführen, aber auch ohne Eugene.
Okay.
Wer hat auch eine Möglichkeit?
Also in den Comics, Comics hat er ihm das auch gesagt, bevor er es getan hat, was er braucht und wie er es machen wird und so. Aber trotzdem
aber ich weiß nicht, haben sie ist dann er gesagt, da dabei er oder?
Das. Ich weiß eben nicht, ob er da schon am Produzieren von Bullets, von Pistolenkugeln oder Gewehrkugeln war.
Ja.
Kann gut sein, dass er sich da abgespaltet hat von der Gruppe. Zusammen mit Abraham und der bei diesem Vorfall umgebracht wurde. Das weiß ich jetzt ganz genau nicht mehr, wie das in der Chronologie war. Es ist auch ein bisschen länger her, dass ich diesen Part gelesen habe in den Comics.
Aber Abraham wird ja da, wo die Krankenschwester musste ja quasi an der Abrahams Stelle daran glauben, ne?
Ich habe die Serie an dem Zeitpunkt verlassen gehabt, tut mir leid.
Nee, dann werden wir nach dem Podcast kurz drüber reden, damit wir hier nicht zu viel spoilern.
Ja, apropos nach dem Podcast, liebe Freunde. Kurz knapp war es nicht heute Abend, aber ne, von Herzen kam es. Wir freuen uns auf eure Kommentare, eure Wünsche, eure Anregungen und natürlich auf nächste Woche, denn da gibt es dann die 6. Ausgabe der Fan-Favorites. Mal gucken, wen wir dann hier im Studio begrüßen können. Bis dahin, habt eine schöne Woche, macht's gut und viel Spaß im Kino und vor dem Bildschirm.
Na, gut. Tschüssi.
Tschüss.